Ja, guten Morgen. Ganz herzlich willkommen zur Medientechnik. Wir bewegen uns ja so langsam auf das Ende dieser Kapitel zu den Einzelmedien zu. Das wird also eigentlich das Letzte sein, was jetzt wirklich über Bearbeitung eines Einzelmediums geht. Danach kommen Dinge, die mehr sozusagen allgemeine Infrastruktur in der Medientechnik sind, also so Fragen wie Speichermedien, Anschlusstechniken, also Kommunikation zwischen Endgeräten und Endgeräten und dem Rechner. Solche Fragen. Heute also noch zum Abschluss der ganzen Audiogeschichte die letzten beiden Kapitel hier, nämlich einerseits nach dem Schema, wie wir es schon kennen, was bedeutet digitale Audiotechnik und was kann man da so alles machen? Und natürlich, wie schon öfters gehabt, eben ein kleiner Einstieg, wie die Programmierung für Audio in Java aussehen würde. Ja, digitale Audiotechnik ist eine ganz schön alte Geschichte, wenn man sich das anschaut. Also die erste PCM-Abtastung, ich weiß nicht, ob Ihnen die Abkürzung noch was sagt, das heißt Pulse Code Modulation, also das ist im Prinzip die der Pulse Code, natürlich englisch gesprochen, das ist ganz einfach die Abtastung, digitale Abtastung, wie wir sie kennen, mit Diskretisierung und Quantisierung. Die stammt von 1926 im Prinzip und das ist auch 1962 schon als Übertragungssystem wirklich genutzt worden. Der Grund ist einfach, dass das im Telefonbereich, im Telekommunikationsbereich eben von Anfang an interessant war und man so sehr früh angefangen hat, gerade im Backbone-Bereich der Telefonnetze mit PCM-Signalen zu arbeiten. Das ist so dort schon seit langer Zeit eingeführt. Dass man es wirklich auf Audio im Sinn von Musik, von Sprache anwendet, die man dann wirklich zum Beispiel zu einem Endverbraucher überträgt, das ist dann eine ganz wesentlich neuere Sache. Also dass man PCM-Audio auf Magnetband aufzeichnet und das in Tonstudios benutzt, da sind wir schon in den 70er Jahren. Also bis dahin war die Digitaltechnik mehr oder minder so im Telefonbereich sozusagen der einzige Bereich, wo es genutzt wurde. Da rechts ist also ein Prototyp von Sony oder ein erster, ob es dann wirklich so auch das Endprodukt ausgeschaut hat mit dem Gehäuse, jedenfalls ein digitales Bandaufzeichnungsgerät für Audio von 1974. Also das wesentliche Wort dabei ist natürlich digital, das heißt, dass man Magnetbänder hat, auf denen man Ton digital aufgezeichnet hat. Wenn Sie Tonaufnahmen aus der Zeit finden, also ich habe das ja sozusagen noch so ein bisschen selber auch mitgekriegt, ansatzweise, ab den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre war es so, dass bei ganz aufwendigen Aufnahmen, die man damals noch auf LP gekauft hat, dass es dann hieß, dass die digitalen Master haben, dass das Masterband, das davon erstellt wurde, eben digital aufgezeichnet wurde. Das ist so der erste Schritt, wo das irgendwie in die Consumer-Elektronik so ein bisschen reingegangen ist, aber die Digitaltechnik war da nur im Tonstudio. Man merkt, 79 war so das Jahr oder ziemlich um 80 herum, als die Versuche, digitale Discs, optische Speichermedien für digitales Audio zu realisieren, dann praktisch gangbar wurden. 1981 ist das Jahr, in dem die Compact Disc definiert und auf dem Markt eingeführt wurde, Gemeinschaftsentwicklung von Philips und Sony, und der bis heute noch eigentlich der dominierende Tonträger eigentlich im Audiobereich, wenn man jetzt von den Online-Medien mal absieht, also das, was man in die Hand nehmen kann, ist definitiv die CD-Marktführer. Das ging, wie man sehen will, schon zügig, dass die CD die Langspielplatte überholt hat, aber im Vergleich zu den Entwicklungszyklen, die wir in der Informatik sonst zu haben, waren das immerhin 7 Jahre von der Einführung dieses Mediums bis dahin, dass die Verkaufszahlen von CDs über den LPs lagen. Also das ist ein relativ langer Zyklus, auch bis solche Technologien sich dann verbreiten. Die Abspielgeräte waren am Anfang natürlich teuer und bis dann jeder so ein Ding hatte. Und man kann es jetzt so ein bisschen miterleben bei dem Umstieg von DVD auf Blu-ray. Das ist so ein ähnliches Phänomen gerade, ne, wo dann eben das doch ziemlich lang dauert, bis die Geräte so ausreichend verbreitet sind und durchaus immer die Gefahr besteht, dass so eine neue Technologie eben dann nicht eingesetzt wird. Also bei der Blu-ray ist das auch immer noch nicht klar. Also wenn beliebig viele Leute sagen, ich brauche die hohe Qualität nicht, ich bin zufrieden mit der DVD, dann kann es sein, dass das irgendwann auch wieder, sagen wir zumindest eine gewisse Zeit zurückgestellt wird. Ja, und so war das da eben auch. Und die CD, die hat eben dann innerhalb von 7 Jahren einen ganz, ganz deutlichen Durchbruch geschafft. LPs wurden ja dann eine Zeit lang überhaupt nicht verkauft. Jetzt geht es langsam wieder los, dass die wieder gibt. Vielleicht um die gleiche Zeit rum zu erwähnen, digitales Audio im Sinn der Audioproduktion, der Musikproduktion, der MIDI-Standard, der inzwischen auch irgendwie so als Allgemeingut gilt, der ist auch nicht so alt, der ist parallel ungefähr zu Compact Disc entstanden. Und dann hat man was ganz Typisches gemacht, also diese zwei Zahlen 1990 oder die zwei Einträge 1990 sind sehr interessant von der Technologiegeschichte her. Man hat nämlich versucht, das Denkmodell, das mentale Modell, das man hat, davon, wie eine Stereoanlage ausschaut in einem Heimbereich, zu übertragen auf den digitalen Bereich. Und das Ergebnis war das sogenannte DAT-Band, das Digital Audio Tape, 1990 eingeführt. Wenn man um diese Zeit rum, Anfang der 90er Jahre, eine Stereoanlage gekauft hat, dann war beim CD-Spieler normalerweise irgendwie vorgesehen, dass man dort, und beim Verstärker auch, dass man dort DAT anschließt. Der Verstärker hatte schon irgendwie eine vorbeschriftete Taste und einen Anschluss für DAT und der CD-Spieler hatte einen Direktausgang digital zum DAT und sowas. Weil man einfach davon ausgegangen ist, das ist im Prinzip das gleiche Modell, wie man es vorher mit Langspielplatte und Kassettenrekorder hatte. Ja, wo man die zwei Gerätschaften hat, das eine spielt ab, das andere nimmt auf und nimmt auf Band auf, ganz selbstverständlich. Wir haben jetzt ein digitales Band, das in hoher Qualität aufnimmt. Da ist jetzt genau das passiert, was ich vorher angedeutet habe, dass diese Technologie nie wirklich Fuß gefasst hat. Diese DAT-Bänder haben im Privathaushalt eigentlich, zumindest hierzulande, kaum eine Rolle gespielt. In der Studiotechnik, bei Musikern sind sie eingesetzt worden und ganz massiv an einer Stelle, mit der überhaupt niemand gerechnet hat, nämlich als Backup-Medium für PCs, weil das einfach eine sehr kompakte kleine Bandmaschine sozusagen ist. Da ist es auch heute immer noch üblich, zum Teil mit DAT zu arbeiten. Aber im Audiobereich ist was anderes passiert, weil gleichzeitig ungefähr mit der Entwicklung der DAT oder Markteinführung der DAT eben die wiederbeschreibbaren CDs entstanden. Und es hat ziemlich lange gedauert, bis die Industrie sozusagen die Konsequenzen ja, ihrer eigenen Entwicklungen da begriffen hat. Und heutzutage ist es so, dass CD-Rekorder durchaus eingeführt sind natürlich und die DAT-Rekorder verschwunden sind. Das ist einfach ein ganz anderes Denkmodell als vorher mit den Bändern. Und es dauert ziemlich lange, bis die Industrie sich auf sowas einstellt. Noch extremer, 92 erst die DCC, die kennt wahrscheinlich keiner. Das ist die digitale Kompaktkassette, die schaut genauso aus wie die analoge Kompaktkassette, zeichnet digital auf mit mäßiger Qualität, ist inzwischen komplett untergegangen. Das DAT ist übrigens auch seit 2005 aus dem Markt verschwunden, da hat Sony den Verkauf des letzten DAT-Players eingestellt. Was auch so ein Standard ist, der so vor sich hin dümpelt, ist die Minidisc, die von Sony eingeführt wurde 1992. Das ist im Prinzip auch ein Audioaufzeichnungsmedium, das bewusst so angelegt ist, dass beim Kopieren, mehrfachen Kopieren, die Qualität sich so verschlechtert, dass man es nicht mehr anhören will, um so einen impliziten Kopierschutz zu haben. Das ist im asiatischen Markt noch sehr weit verbreitet, bei uns eigentlich auch bloß bei Musikern bekannt. Und versuche jetzt sozusagen ein Stück weiterzukommen. Naja, also die Super Audio CD ist auf dem Markt. High-End-Geräte können Super-Audio-CDs abspielen. Ist aber auch noch eine Frage, ob die tatsächlich sich durchsetzt. Über Direct Stream Digital habe ich nachher ein paar technische Daten noch auf den Folien. Das ist also eine extrem hochauflösende Audioaufzeichnung. Auch da haben wir schon wieder das Problem mit einem Konkurrenzkampf, mit einem zweiten System, nämlich der DVD-Audio, die eben schlicht mit den Standards der DVD sehr hochauflösendes Audio mit großem Speicherplatz eben abspeichern kann. Und auch da kann es sein, dass letztlich vielleicht sich irgendwelche ganz anderen Standards etablieren. Insbesondere ist es so, dass die Computertechnologie sich halt viel mehr noch da in den Vordergrund drängt. Man zeichnet immer mehr Dinge selber direkt auf die Festplatte auf oder lädt sie eben, kennt man ja iTunes und Konsorten, lädt sie von irgendwelchen Servern aus dem Netz. Also was da der nächste Schritt ist, ist noch nicht so klar, ob es da wirklich so richtige neue Generationen von diesen angreifbaren physischen Audiogeräten geben wird. Gehen wir mal auf die technische Seite. Diskretisierung, Quantisierung kennen wir. Das ist natürlich eine Frage, welche Abtastrate man benutzt. Und ich habe jetzt mein Sammelsurium von Abtastraten hingeschrieben, die praktisch Verwendung haben. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir nach dem Nyquist-Theorem aus der Abtastrate rückschließen können, bis zu welcher Maximalfrequenz das Signal vernünftig übertragen werden kann. Das heißt, wenn Sie 32 kHz abtasten, dann sind Sie eben bei irgendwelchen 16 kHz, was jetzt für, sagen wir, einfache Abspielgeräte, irgendwelche Radios bei Weitem ausreicht und deswegen manchmal auch im Rundfunkbereich noch verwendet wird, aber eigentlich inzwischen ziemlich selten. Das, was man am häufigsten trifft, sind die 44,1 kHz, was der CD-Standard ist, und Varianten davon. Also je nachdem, Sie haben ja bei Video, können Sie sich sicher erinnern, gibt es ja diese zwei Standards, die aus dem amerikanischen und dem europäischen Bereich so ungefähr kommen. Da gibt es auch noch eine Variante, die ein bisschen anders ist als 44,1. Studionorm für Abtastung ist 48 kHz. Das trifft man auch in manchen Audiogeräten, zum Beispiel auf der DVD Audio ist das zum Teil mit benutzt, aber dort wird man noch mehr natürlich einen Schritt weiter gehen und gleich das Doppelte, nämlich die 96 kHz benutzen. 96 kHz ist jetzt eigentlich so, das, was man sagt, da ist man von der Abtastrate in einem Bereich eigentlich weit jenseits des menschlichen Hörvermögens und sollte einen Sicherheitsabstand großzügig drin haben. Darum wird das für heute digitale Masterbänder, Masteraufnahmen und eben im DVD-Audio-Standard benutzt. Der Extremschritt, wie gesagt, den ich vorher schon angedeutet habe, ist die sogenannte Super-Audio-CD, die mit der Abtastrate auf 2,8 MHz geht, also wirklich sehr, sehr, sehr viel größer. Und das Ganze nennt sich dann Direct Stream Digital, deswegen, weil wir dann auch eine Bit-Tiefe eigentlich nur von 1 haben, um diese hohe Abtastrate auszugleichen, sind das wirklich keine langen Worte, sondern einzelne Bits. Damit hat man ein Signal, von dem behauptet wird, dass es quasi wie ein Analogsignal ist, aber ohne Verlust kopiert und übertragen werden kann. Und es gibt so Hörbeispiele manchmal von Sony, wo man sich das im Vergleich anhören kann, die SACD und die Audio-CD. Da klingt es tatsächlich so, als wäre ein deutlich hörbarer Unterschied. Ob die Hörbeispiele da irgendwie dafür getrimmt sind, weiß man jetzt auch nicht. Also es ist jedenfalls ein Versuch, einfach durch extremes Steigern der Qualität sozusagen noch ein neues Medium, speziell natürlich für so ein audiophiles Publikum, zu etablieren. Bei den Wortlängen variiert das so ein bisschen, aber die häufigste Wortlänge ist 16-Bit. Das ist das, was wir bei der Audio-CD haben. Wenn man jetzt über Pegel redet, also über Lautstärke, dann ist es so, dass wir natürlich im Prinzip ja eine Skala haben, die abhängig ist von den Bits, die wir spendieren. Also wenn wir alle Bits eingeschaltet haben sozusagen in unserem Wort, dann haben wir den maximalen digitalen Audiopegel. Das sind lauter Einsen sozusagen, jetzt mal ganz einfach gesagt in dem Wort. Das ist die größte Zahl, die wir darstellen können. Dementsprechend sagt eigentlich der maximale digitale Pegel überhaupt nichts drüber, was dann sozusagen nach der Analogwandlung rauskommt. Das ist einfach der größte Wert in unserer Werteskala. Darum muss man den noch mal ein bisschen unterscheiden von den analogen Pegeln. Und darum spricht man hier von Dezibel FS Full Scale. Full Scale heißt voll aufgedreht sozusagen. Das Audiogerät voll aufgedreht, aber im digitalen Bereich. Das heißt, das ist der maximale Wert in der Quantisierung. Um die Analogie zur analogen Audiotechnik zu haben, haben wir auch die Pegelwerte dann negativ. Das heißt, also das ist die Maximalaussteuerung. Und wenn man dann wirklich sozusagen realistisch aussteuert, dann versucht man dann einen entsprechenden Headroom zu halten vom Arbeitspegel her und geht also dann ein ganzes Stück drunter. Wenn man sich das anschaut, was das im Audiobereich bedeutet, also es ist ja so, dass ein Bit in der Wortlänge, das wir zusätzlich spendieren, heißt, dass wir die Zahlen quasi verdoppeln, die wir darstellen können. Ja, wenn Sie ein Bit dazu tun, haben Sie statt 2, 4, statt 4, 8 und so weiter, so geht es natürlich weiter. Und eine Verdoppelung des Wertebereichs bedeutet in der Dynamik 6 Dezibel. Also da haben wir wieder dieses logarithmische Maß. Das heißt, wir können dann feststellen, ausrechnen einfach, dass 8-Bit-Wortlänge entsprechend 48 Dezibel Dynamikumfang sind. Einfach 6 mal 8 ist 48. Ne? Eine Verdoppelung ist 6 Dezibel, wir haben 8-Bit. Das bedeutet, wenn wir jetzt 8-Bit-Wortlänge haben, dann ist das Wort, das nur Nullen hat, als Repräsentation eines Samples, das ist minus 48 Dezibel Full Scale, das ist also nicht, es ist sozusagen aus, aber also ist eigentlich Lautstärke 0 quasi, aber es ist genau genommen einfach bloß 48 Dezibel leiser als die Full Scale. Und so kann man das natürlich weiterrechnen. Bei 16-Bit haben Sie 96 dB und bei 24-Bit haben Sie 144 dB. Damit können Sie also sehr schön eigentlich die Wortlänge und den Dynamikumfang, den man zur Verfügung hat, aufeinander abbilden. Ja, jetzt ist die Frage, wo platzieren wir jetzt unseren Arbeitspegel? Also wo findet unser Signal statt? Wir hatten es schon, dass man Headroom einbaut. Mindestens normalerweise 9 Dezibel Full Scale, also dass man erst bei minus 9 anfängt, wird vorgeschlagen, oft auch viel höhere Abstände. Es ist ganz klar, je höher Ihr Dynamikbereich ist, umso mehr können Sie natürlich für den Headroom spendieren. Also bei 16-Bit-Wortlänge könnte man durchaus auf minus 20 Dezibel Full Scale sich vorstellen, dass der Arbeitspegel liegt. Interessant ist natürlich, warum man das eigentlich macht, weil so rein theoretisch gesehen, bräuchte man ja fast keinen Headroom, wenn man sich es genau überlegt. Weil letztlich ist es ja so, dass könnte man sich zumindest in erster Näherung mal überlegen, dass unsere Samples ja einfach die maximale Lautstärke darstellen und sozusagen, dass auch ja, der maximale Lautstärke im digitalen Bereich eben dem Arbeitspegel im analogen Bereich entsprechen soll. Warum das nicht so ist, kann man sich also ganz einfach überlegen. Wenn Sie zwei aufeinanderfolgende Samples haben und davor und danach ist der Pegel eben extrem unterschiedlich. Das heißt, Sie haben hier eine stark ansteigende Kante und hier zum Beispiel eine ganz stark abfallende Kante. Dann ist es einfach, auch wenn es nach dem Nyquist-Theorem und so weiter natürlich die Abtastrate so hoch sein sollte, dass das alles von unserem Sampling abgefangen wird, ist es letztlich doch so in allen real baubaren Geräten, dass sie sogenannte Intersample Peaks haben, dass sie zwischen den beiden Peaks so ein Überschießen nach oben haben. Wie gesagt, durch eine extrem hohe Abtastrate könnte man das natürlich vermeiden, aber dann haben sie sozusagen auf einem kleineren Maßstab haben sie das immer noch zu einem gewissen Grad. Und es ist auch einfach so, dass die mathematisch mögliche Filterung der Digital-Analog-Wandlung eben nicht praktisch gebaut werden kann. Die Filter, die man hat, die Digital-Analog-Wandler haben eben, sind ja Elektronik, letztlich dann Analog-Elektronik und die machen sowas eben immer noch zu einem gewissen Grad, dass sie Peaks zwischen den Samples haben. Drum hat man gerne eben einen Headroom. Außerdem ist es sozusagen generell in der Audiotechnik üblich, dass man den Arbeitsbereich eben nicht ans Extremende legt, sondern immer noch ein bisschen Abstand lässt, um einen bequemen Arbeitsbereich für die Elektronik zu haben. Ja, und wenn der digitale Arbeitspegel festgelegt ist, also zum Beispiel bei minus 20 Dezibel Full Scale, dann entspricht das in der Analogwandlung eben dem letztlich Arbeitspegel auf der analogen Seite, also Studiostandard zum Beispiel 6 Dezibel auf der Spannungsseite. Und da können Sie dann auf den Folien von der vorigen Woche nachschlagen, was das dann wirklich für Voltzahlen sind. Irgendwie 1,5 Volt oder sowas. Bei der digitalen Bearbeitung passiert auch Rauschen. Rauschen entsteht immer irgendwie, wenn wir Signale übertragen und bearbeiten. Allerdings ist es so, dass das Rauschen eben extrem leise ist und sozusagen weit weg von unserem Arbeitspegel, so weit unten, dass es in keiner Weise hörbar ist. Aber auch das kann man natürlich als Eigenschaften der entsprechenden Elektronikkomponenten bestimmen, der Spezifikationen, auch steht das drin, man kann es ausrechnen, wo diese Rauscheffekte einsetzen. Also ein guter AD-Wandler liegt irgendwie bei 100 Dezibel minus, also sehr, sehr leise das Rauschen und so ein digitales Mischpult eben auch eher noch sogar drunter. Das sind Zahlen, die ich irgendwo in der Literatur gefunden habe. Jetzt ist eine interessante Sache mit der Übersteuerung. Gibt es denn eigentlich Übersteuerung bei digitalen Signalen und was bedeutet das? Also wenn Sie jetzt 0 Dezibel FS hier sich mal vorstellen, das ist unser maximaler Lautstärkepegel, und Sie haben einen Analog-Digital-Wandler, also der letztlich ein digitales Signal abtastet, und Sie schicken dann ein Signal rein, das sozusagen über den maximalen Pegel, über das analoge Äquivalent zu diesem maximalen Pegel rausgeht, dann ist es einerseits übersteuert, andererseits ist es auch irgendwie weg. Weil beim digitalen Abtasten sind Sie außerhalb des Quantisierungsraums, den Sie haben. Sie haben nicht so viele Bit, Ihr Wort ist voll. Das sind alle Bits, die Sie einschalten können, sind eingeschaltet. Also können Sie den Pegel, der da oben ist, einfach nicht mehr aufnehmen. Das heißt, es ist was anderes, als bei der Analogtechnik passiert. Was bei der Analogtechnik passiert, wenn Sie einen Verstärker übersteuern, ich will es jetzt nicht mit dem hier ausprobieren, aber es ist Ihnen sicher schon mal passiert, dass der Lautstärkeregler zu weit aufgedreht ist und Sie erschrecken, wie laut das ist, und Sie drehen ganz schnell wieder runter, dann hören Sie extreme Verzerrungen. Was da passiert ist, dass die Elektronik eben in dem Bereich arbeitet, in dem sie nicht mehr sauber überträgt, wo der Frequenzgang nicht mehr stimmt, bestimmte Frequenzen sich vor andere drängen, irgendwelche Brummgeräusche und Klirrgeräusche und so weiter drüber kommen, und das Ganze hört sich nicht mehr so an wie die Musik, die eigentlich rauskommen sollte. Laut ist es trotzdem. Das passiert bei analoger Übersteuerung. Wird auch bewusst zum Teil auch in der Musik oder in Konzerten eingesetzt, so in der Pop- und Rockmusik, weil das ein Soundeffekt zu einem gewissen Grad ja auch ist. Beim digitalen Over passiert das nicht. Das ist nicht so, dass Sie dann einfach das in so ein ähnliches Signal mit Zusatzeffekten haben, sondern das wird wirklich einfach abgeschnitten. Das bedeutet, Sie haben hier diese Ecke und es geht gerade rüber und dann haben Sie wieder eine Ecke. Und immer wenn Sie Ecken in einem Signal haben, dann haben Sie das, was wir hier schon ein paar Mal gehört haben, wo alle sich die Ohren zugehalten hätten, was zum Beispiel bei einer Sägezahnspannung passiert, dass Sie eben ganz hohe Obertonfrequenzen oder Obertöne kriegen, Oberschwingungen kriegen, wenn das wiedergegeben wird. Das heißt, es sind unangenehme Töne, die da entstehen. Es sind keine irgendwie, ist kein fließender Übergang hin zu einem Effekt. Das bedeutet, beim digitalen Over, später von digitalem Clipping, wenn es abgeschnitten wird, sind die Konsequenzen viel drastischer und viel unerfreulicher als beim Übersteuern. Dementsprechend sollte man das wirklich komplett vermeiden. Jetzt gibt es tatsächlich digitale Peakmeter, die eine Übersteuerung anzeigen. Und wenn man sich das jetzt wieder überlegt, also ich habe eine Wiedergabe von einem Signal und es kann Ihnen passieren, dass bei der Wiedergabe plötzlich irgendwie die Skala rot wird, ein rotes Lämpchen leuchtet, was auch immer die Anzeige für Übersteuerung ist. Das kann natürlich jetzt eigentlich nicht mehr sein, weil bei der Wiedergabe ist ja das Signal einfach futsch. Das ist nicht da. Sie können also diesen Berg, der da dazwischen war, können Sie nicht wieder herzaubern. Das heißt, eigentlich ist da keine Übersteuerung. Und was das digitale Peakmeter macht, wenn es Übersteuerung anzeigt, ist einfach, es hat erkannt, dass hintereinander mehrere aufeinanderfolgende 0 Dezibel FS-Werte, also Worte mit dem maximal möglichen Wert in der Digitalisierung folgen. Wenn man davon ausgeht, sowas kommt normal nicht vor, es kommt nur dann vor, wenn da oben abgeschnitten wurde. Also insofern ist die Bedeutung von der Übersteuerungsanzeige in der Digitaltechnik auch noch eine ganz andere. Vielleicht auch noch ein Effekt, der vielleicht jetzt nicht so wichtig ist, aber sozusagen eine gewisse Einsicht mit sich bringt, ganz interessant ist im Zusammenhang auch mit Bildtechniken, die man so kennt, oder Techniken aus der Bildverarbeitung. Es gibt sowas wie Dithering bei Audio auch. Wenn Sie sich noch mal erinnern, was Dithering wirklich war, das können wir zum Beispiel einsetzen, wenn wir einen Farbverlauf haben und wir haben zu wenig Farbtöne, unsere Skala ist zu grob für den Farbverlauf, dann können wir durch ein Zufallsmuster von Punkten, bei denen wir das Mischungsverhältnis in dieser zufälligen Anordnung verändern von einem großen Teil des einen Farbtons zu einem kleineren Teil des einen Farbtons, können wir optisch so einen Verlauf erzeugen, der so ausschaut, als hätten wir Zwischenwerte. Und so etwas Ähnliches gibt es bei Audio auch. Das ist ein Beispiel hier. Wir haben also hier mit dem U0, das ist ein Analogsignal, mit dem U0 unsere Digitalisierungsschwelle. Also das ist jetzt sozusagen, wenn man das erste Bit in der Digitalisierung, das Least Significant Bit, wenn man das auf 1 setzen würde, dann wären wir schon oberhalb des U0. So. Jetzt gibt es hier eine Spannung U1, das heißt, es ist eine Spannung, die, also ein Signal, das unterhalb von dem U0 ist, das deswegen nicht erfasst werden kann, nicht abgetastet werden kann, ist schlicht zu leise, um irgendwie noch in unserem Dynamikbereich unterzukommen. Das heißt, das Sampling liefert einfach Nullen an der Stelle. Es ist so, als wäre das Signal gar nicht da. Wenn Sie jetzt das Signal hier, dieses U1, überlagern mit einer zufälligen Wertereihe, mit einem Rauschen, einem ganz leisen, sozusagen ganz schwach schwingenden Rauschen, dann passiert was. Das Rauschen muss so sein, dass es gerade den Abstand zwischen U0 und U1 manchmal überwindet. Also in der Hälfte der Fälle idealerweise überwindet. Dann haben Sie eine statistisch gestreute Anzahl von Einsen plötzlich drin, weil Ihr U1 dann zufällig an manchen Stellen eben so weit hochgezogen wird, dass es eben abgetastet wird. Das bedeutet, Sie haben jetzt ein Signal, das wirklich abtastbar ist. Und dann kriegen Sie eben auch diese Einsen natürlich in das digitale Signal rein. Und wenn Sie hinterher das Ganze wieder glätten, den Durchschnitt des Signals bilden, dann kommen Sie wieder im Durchschnitt auf dieses U1, weil das Rauschen so ist, dass sich alles, was nach oben und nach unten sozusagen an Pegelschwankungen da ist, sich gegenseitig ausgleicht. Das bedeutet, dass ich durch Hinzumischen von Rauschen die Auflösung erhöhen kann. Wenn nachher so eine Art Glättung passiert. Und das ist ganz ähnlich eigentlich wie beim Bild-Dithering, wo wir eben im Prinzip dadurch, dass wir einen Zufallsfaktor mit reintun, eine zufällige Verteilung reintun und mit einer niedrigen Auflösung arbeiten, das hinterher aber alles ein bisschen verschmieren, das macht beim Video, beim Bild, macht das einfach unser Auge. Dadurch haben wir sozusagen künstlich eigentlich die wahrgenommene Auflösung erhöht. Das ist tatsächlich so, dass das an manchen Stellen in der digitalen Audiotechnik eingesetzt wird, was jetzt, wie gesagt, für uns nicht wichtig ist, aber die, sagen wir, die Grundidee ist ganz interessant, dass es also die gleichen Phänomene, die gleichen Konzepte im Bild- und im Audiobereich eigentlich gibt. Ja, da kann man eine Stelle, wo das Dithering auftaucht, kann man an der Stelle sehen, wenn man sich überlegt, wie so eine Verarbeitungskette von digitalen Audiogeräten jetzt funktioniert. Die müssen sich ja auf eine Wortlänge festlegen. Und wenn Sie in der Signalverarbeitung irgendwelche Bearbeitungen machen, irgendwelche Operationen anwenden, ist das ja letztlich irgendwie Rechnen, das heißt, Sie teilen was, Sie multiplizieren was und so weiter. Da kommt es durchaus vor, dass Sie zunächst mal rechentechnisch längere Wortlängen kriegen, dass Sie Ergebnisse kriegen, die eine höhere Genauigkeit haben, als die Wortlänge eigentlich Ihres Abtastsignals ist. Also das ist jetzt auch ein ganz interessantes Wechselspiel zwischen dem Aspekt aus der Mathematik und in der Grenze zur Computertechnik, die man numerische Mathematik nennt, wo man darüber redet, wie genau ist jetzt eigentlich eine Gleitkommazahl. Und jetzt haben Sie eben, diese Gleitkommazahlen sind ja dann letztlich Sample-Werte und Sie müssen natürlich jetzt damit rechnen, dass Sie eine feste Größe von Sample-Werten haben. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn Sie genauere Ergebnisse kriegen, können Sie im Prinzip damit arbeiten, wie man das in der Physik auch kennt. Was hat man da gemacht, wenn man rechnet? Da hat man gesagt, ich rechne eigentlich mit der größten Genauigkeit, die mir zur Verfügung steht, solange es geht und ganz am Schluss runde ich auf die Genauigkeit, die ich brauche. Aber erst ganz am Schluss, nicht immer zwischendurch, weil sich sonst die Rundungsfehler akkumulieren. Und genau das macht man hier auch. Das heißt, in der Audiobearbeitungskette kann es sehr wohl sein, dass Sie mit wesentlich längeren Wortlängen arbeiten, also nicht bloß diesen 16-Bit, sondern 32-Bit oder mehr, als Sie dann tatsächlich in dem Endprodukt haben. Und auf die Medienwortlänge, zum Beispiel die 16-Bit, wird das eben ganz am Ende zurückgeführt. Ja, und dort kann man eben, das wäre jetzt so ein typischer Fall, wo man dann sowieso das ganze Signal sozusagen nochmal rundet und glättet und das wäre genau eine Stelle, an der eben auch Dithering eingesetzt wird, weil man da sozusagen so einen Glättungsfilter mit drin haben kann. Ja, was sind denn das überhaupt für Audiobausteine, die man hat? Also zunächst mal muss man ja sehen, digitale Audiotechnik kann ganz verschiedene Zwecke haben und ganz verschiedene Erscheinungsformen annehmen. Also bei der analogen Audiotechnik sind es meistens irgendwelche so Kästchen mit Steckern dran und irgendwelchen Schaltern und vielen Stellelementen. Das muss natürlich bei der Audiotechnik nicht so sein. Es kann vieles einfach reine Software sein. Das heißt, es ist eine Klassifikation schon mal, ist dieser Audiobaustein ein Hardware-Baustein oder ein Software-Baustein? Und ich glaube ich, habe es Ihnen ja schon in digitalen Medien irgendwann mal gezeigt. Das ist so eine digitale Musik-Software, Sequencer. Ich habe, ich glaube, Propeller Reason habe ich mal ausprobiert. Die macht ja wirklich virtuelle Ketten von Hardware-Bausteinen. Da sieht man richtig die Bausteine, wie sie miteinander verdrahtet sind in der Software. Letztlich, irgendwo brauchen Sie immer Hardware, nämlich wenn es ins Analoge geht, also wenn Sie digital-analog oder analog-digital-Konversion haben, dann ist es so, Hardware werden Sie immer dann brauchen, wenn die Latenzzeit eine große Rolle spielt. Alles, was über Software in dem Rechner gemacht wird und dann typischerweise eben irgendwie durch so einen Flaschenhals von einem Prozessor muss, hat die Tendenz, das Signal zu verzögern und irgendwann wird es hörbar. Gerade wenn es jetzt live verwendet wird, brauchen Sie dann tatsächlich oft eben die Hardware, um Hardwarelösungen, um die Latenzzeit so gering wie möglich zu halten. Ja, und dann ist es von der Bedienung her oft auch sinnvoller, mit Hardware zu arbeiten. Also das werden Sie im Tonstudio drüben ja sehen, dass Sie eben oft ein Mischpult mit Fadern, die man mit der Hand bedienen kann, ist einfach angenehmer als mit der Maus irgendwelche virtuellen Fader auf der Oberfläche zu greifen. Ja, da muss man unterscheiden, was machen wir denn überhaupt? Sind wir am Produzieren oder sind wir am Nachbearbeiten sozusagen, also am Modifizieren? Also produzieren heißt, dass wirklich ein neuer Klang erzeugt wird, ein Synthesizer zum Beispiel eingesetzt wird. Das ist ein rein produzierendes Element. Das braucht man aber an manchen Stellen überhaupt nicht. Also wenn Sie bloß Aufnahmen nachbearbeiten, mischen, abmischen, filtern, Effekte drauf tun, dann werden Sie den Synthesizer gar nicht benötigen. Sieht man jetzt auch wieder drüben im Tonstudio, dass wir haben einen Synthesizer und haben MIDI-Keyboard und so weiter. Damit können Sie Töne generieren, aber an vielen Stellen werden Sie das natürlich gar nicht brauchen, wenn Sie eben anderweitig aufgenommene Sachen nur modifizieren, nachbearbeiten. Ja, und dann ist noch sozusagen so ein ähnlicher Unterschied, aber doch noch mal ein Stückchen anders, zwischen Live und Post-Processing. Also Live heißt, dass es zum Beispiel Extremfall Live-Bühne ist. Also wir haben ein Tonstudio, das direkt die Signale von der Bühne aufnimmt und sozusagen gleich auf das Lautsprechersystem gibt oder es geht in die Rundfunkausstrahlung oder sowas Ähnliches auch beim Aufnahmestudio, wo die Signale dann vielleicht über Monitorboxen wieder zurückkommen. Das heißt, wir haben praktisch sollten eigentlich keine Latenzzeit haben. Das heißt, wenn da ein Effekt eingesetzt wird, dann muss der sofort wirken. Das hat keinen Sinn, wenn dieser Effekt eben fürs Rendering eine gewisse Rechenzeit braucht. Also wenn Sie sich erinnern, vielleicht im Videoschnitt, dann ist es bestimmt schon begegnet, wenn Sie einen Effekt irgendwo einfügen, dass es dann einen Moment dauert, wo irgendwie so eine Skala da durchläuft, wie viel Prozent schon gemacht sind, so und jetzt ist der Effekt fertig. So was gibt es bei Audio auch. Schauen wir mal nachher dann auch sowas sehen. Also wenn Sie mit einem Audio-Nachbearbeitungsprogramm Effekte dazu bauen, dann haben Sie genau das Gleiche, dass das Effekt-Rendering eine Zeit dauert. Und das kann ich wunderbar machen, wenn ich in aller Ruhe da sitze und mein Signal eben nachbearbeite und irgendwann da mal abspeichere und dann auf eine CD brenne oder so. Aber wenn es live passiert, dann ist das natürlich völlig sinnlos. Also das sind jetzt mal so drei Klassifikationen. Ist es Hardware, wird produziert oder wird bloß modifiziert und ist es live mit den entsprechenden Anforderungen für Latenzzeiten? Ja, Soundkarten gibt es immer noch, wobei die so langsam zur Standardausstattung irgendwie gehören. Und man eigentlich die dann bloß bei besonders hohen Anforderungen noch mehr extern dazu tut. Aber im Studiobereich, Musikbereich gibt es da natürlich jede Menge Lösungen. Was da grob passiert, ist, dass ein Spezialprozessor da ist auf diesen Soundkarten, der die digitale Signalverarbeitung übernimmt und dass sie Hardwarelösungen für die digital-analogen, analog-digital-Konvertierung haben. Meistens haben die Soundkarten auch noch Speicher, insbesondere für die Klangsynthese. Muss man natürlich sehr viele Dinge abspeichern, Wellenformen, diese sogenannten Soundbänke, die sie dort haben im Synthesizer. Das muss natürlich alles irgendwo gespeichert sein, das passiert auch auf der Soundkarte. Was auch wichtig ist bei der Soundkarte, ist, dass die Anschlusstechnik natürlich stimmt, das ist praktisch die Brücke zwischen der Computertechnologie und der Audiotechnologie. Das heißt, sie haben einfach Audio-Ein- und Ausgänge, nach die eben, ja, was weiß ich, Klinkenstecker, XLR und so weiter sind. Mit denen Sie analoge Audiogeräte anschließen können. Wenn Sie Surround Sound haben, brauchen Sie natürlich spezielle Anschlüsse dafür. Ja, und was auch noch vielleicht wichtig ist zu sehen, also da oben sind jetzt auch zwei Bauweisen nochmal angedeutet. Das kann eine Soundkarte sein, die irgendwie als Einschub in dem Rechner quasi verschwindet und bloß als zusätzliche Anschlüsse von außen zu sehen ist. Oder es kann so eine externe Box sein, so eine Breakout-Box. Historisch ist das übrigens eine ganz alte Geschichte. Das habe ich aus einem Vortrag von einem Alan Kay wirklich mitbekommen, wo der mal ein Beispiel abgespielt hat. Schon der Xerox Alto hatte wirklich die Möglichkeit, zum Beispiel Musik zu synthetisieren und wirklich sozusagen einfache Funktionen, konnte die auch auf ein Audiosystem rausgeben, also einfache Funktionen von der Soundkarte, praktisch wie man es heute hat, drin. Und schon seit 82, schon der erste Macintosh war ein PC quasi mit eingebauten Audio-Sound-Funktionalitäten. Also der konnte eben damals Musik spielen, während das der IBM-PC nicht konnte. Ne? Der konnte bloß Pieps sagen. Das war der einzige Sound, den der unterstützt hat. Ja, solche Geräte gibt es. Da muss man jetzt mal unterscheiden. Die zwei schauen genau gleich aus. Das oben ist ein echtes digitales Mischpult. Das ist ein Standalone-Gerät, das Sie analog anschließen können und das eben nur intern digitale Technik verwendet, also einen eigenen Soundprozessor drin hat. Das hier ist was ganz Ähnliches, wird aber über Firewire oder USB an den Rechner angeschlossen und ist im Prinzip nichts anderes als ein Peripheriegerät für den Rechner. Also da ist analog zu einer Maus oder einem Keyboard, geben Sie, wenn es über USB angeschlossen ist, ja auch eine ähnliche Technologie, geben Sie im Prinzip bloß Signale an Software, die auf dem Rechner ist, die dann vielleicht wieder Hardware steuern kann. Also es kann natürlich eine Soundkarte dann eben von dieser Software angesteuert werden. Also Cubase oder Logic wären jetzt so Softwarepakete, die wir drüben haben. Da gibt es eine ganze Reihe verschiedene. Hier bloß so angedeutet, es könnte natürlich auch digitale Lösungen geben, digitale Mischpultlösungen geben, die überhaupt nichts mit einem echten Mischpult zum Beispiel zu tun haben, die komplett dann auf dem Bildschirm sozusagen dargestellt werden. Ich habe auch noch so ein paar Screenshots dazu, die man vielleicht jetzt nicht im letzten Detail durchgehen muss, aber bloß, dass man die Begriffe mal gehört hat, das ist bei der Software der Teil, den man einen sogenannten Sequencer nennt, wo sie die Komposition quasi von zu synthetisierender Musik betreiben können. Das ist jetzt hier sehr ein bisschen beschönigend tatsächlich in Notenschrift-Präsentation gemacht, was in der Regel eigentlich nicht das ist, was beim Sequencer wirklich sinnvoll ist. Meistens hat man da eine sehr viel vereinfachte Notation, die einfach durch Balken sozusagen auf den entsprechenden Tonlinien, auch gleich Linien über mehrere Oktaven weg, anzeigt, was da passiert. Aber grob ist es sozusagen eine Zeitleiste, die verschiedenen Spuren, die sie haben und jeweils auf der Spur eben dem ist ein Instrument zugewiesen. Und dort sieht man, welche Note zu welchem Zeitpunkt gespielt wird. Auch da können Sie natürlich digitale Effekte dazu tun, weil diese Dinge alle zusammengemischt werden und dann digital quasi ein Mischpult da ist, mit dem Sie genau das machen, was ein anderes Mischpult auch macht. Sie können für die Einzelkanäle Effekte dazu tun und für den Gesamtkanal. Eine zweite ganz wichtige Funktion in Software für den Audiobereich ist die Audioaufnahme. Da gibt es auch wieder Softwarelösungen, die das quasi umsonst für Sie bereitstellen. Also eine Lösung, die im Open-Domain-Bereich interessant ist, ist das Audacity zum Beispiel. Der Screenshot hier stammt jetzt von der Software namens Sound Studio 3. Also da gibt es eine Vielzahl von Softwarelösungen. Ich werde nachher auch ein anderes System noch mal vorführen aus dem professionellen Bereich, also kommerziellen Bereich richtig ganz stark, das Adobe Sound Booth. Also, was ist bei der Aufnahme das Wichtige? Woran erkennen Sie, ob da Aufnahmefunktionen da sind? Ja, ganz einfach an dem Aufnahmeknopf, Record. In dem Moment, wo Aufnahmemöglichkeiten da sind, muss natürlich eine Analog-Digital-Wandlung passieren. Das haben wir jetzt gerade hier sozusagen live auch, passiert ja gerade. Ne? Also die Software, die hier den Ton aufzeichnet, macht ja genau das. Die hat eine Aufnahmefunktion und das Signal geht analog hier in den Mikrofoneingang rein und wird dann eben auf dem eingebauten Soundsystem von dem Rechner digitalisiert. Klar ist da zum Beispiel eine der Funktionen, dass man die Eingabequelle festlegt. Also wenn ich jetzt hier einstelle, zum Beispiel Line-In oder eingebautes Mikrofon. Das macht natürlich einen Unterschied in der Tonqualität, weil je nachdem das Mikrofon benutzt wird oder bloß dass das im Rechner drin ist. Sowas kann man da einstellen. Und ganz wichtig ist, dass Sie die Aussteuerungsanzeige haben, dass man also irgend so einen Balken hat, an dem man sieht, wie stark das Signal ist, der dann eben auch Übersteuerung anzeigen kann. Hier haben Sie auch, sehen Sie wieder, wenn da minus 0,0 steht, das sind also diese Dezibel und Sie sehen den Dynamikbereich, der in dem Fall bis minus 60 geht. Also alles das, was man so in der Theorie an Begriffen hatten, die tauchen da natürlich auf. Naja, und Fortschrittsanzeige, meistens irgendein Balken, wo man sieht, wie viel man jetzt aufgenommen hat, irgendwie in Zeitmessung, wie viele Sekunden jetzt, so Minuten, wie auch immer, verlaufen sind. Und das Ganze kann ich natürlich dann anhalten und abspeichern und da hat so eine Software natürlich verschiedene Formate zu unterstützen. Also das einfachste WAV, aber auch natürlich komprimierte Versionen. Audacity zum Beispiel ist ein Beispiel für eine Software, die diese Funktion hat, aber gleichzeitig eben eine Menge andere Funktionen auch. Also ganz viele Filter- und Effektmöglichkeiten aus dem Post-Processing. Ja, und das sind jetzt schon, also das ist jetzt ein Screenshot auch aus dem Audacity. Das wären typische Software-Systeme, mit denen Sie Audiosignale nachbearbeiten. Logisch gesehen ist das nochmal eine Sache, die aufzunehmen, was anderes, die nachzubearbeiten. Und hier ist also ein Ausschnitt jetzt aus dieser Nachbearbeitungsphase sozusagen gezeigt. Ganz klassische Funktionalität dabei ist, dass Sie die Wellenform tatsächlich sehen, dass die Ihnen angezeigt wird, dass Sie die in verschiedenen Vergrößerungen auch betrachten können, dass Sie da drin navigieren können, die Darstellungsskala verändern können. Also ich sehe das ganze Stück sozusagen oder ich sehe nur einen kleinen Ausschnitt genauer, dass Sie Ausschnitte drin markieren können, wie hier zum Beispiel passiert ist, also was das hier rausgenommen werden soll. Die ganzen Misch- und Schnittfunktionen, Sie können also mehrere Kanäle zusammen mischen, Sie können aus dem Kanal was raus, aus dem Musikstück was rausschneiden oder aus den Audioaufnahmen was rausschneiden und Sie können eben diese ganze Nachbearbeitung machen, also zum Beispiel Dinge zu verstärken oder Effekte einzufügen, wobei diese Software in der Regel dann auch generisch sozusagen ist. Das heißt, man sieht ja auch hier in dem Audacity verstärken und dann steht da ein Name dahinter. Es gibt also die Möglichkeit, Plugins meistens für diese Software zu schreiben, muss ich so einen Filter extern programmieren, der dann eine bestimmte Manipulation auf dem Audiosignal vornimmt. Also das ist eine Audiobearbeitungssoftware. Okay, das kann man sich jetzt ungefähr hoffentlich vorstellen, wie das Gesamtsetting ist. Das Thema, das wir uns jetzt noch genauer anschauen müssen, ist natürlich, was sind tatsächlich die Funktionen, die ich zur Verfügung habe. Also wenn ich jetzt anfange, Audio nachzubearbeiten, dann muss ich natürlich eine ganze Reihe von Funktionalitäten haben. Ich kann mal vielleicht rüber wechseln, wenn es jetzt auch wirklich gestartet hat, in das Soundboost. Das ist jetzt eine Nachbearbeitungssoftware und in der haben Sie dort unten so ein Effekte-Rack, heißt es. Das wird so ein bisschen eben auch an der Analogtechnik irgendwie angedeutet und dort kann man Effekte in das Rack einfügen. Das geht aber wohl erst, wenn irgendwas tatsächlich geladen ist. Also jetzt haben wir hier rechts das Signal und jetzt können wir dort die Wellenform. Und jetzt kann ich hier anfangen, zum Beispiel Effekte einzufügen und da sehen Sie eine ganze Reihe von verschiedenen Dingen, die man dort machen kann. Also manche kennen wir, einen grafischen Equalizer haben wir zum Beispiel schon was gehört, parametrischen Equalizer haben Sie was gehört, das sind also Begriffe aus der analogen Audiotechnik, die dort übersetzt werden. Andere haben wir vielleicht noch nicht so genau, Phaser und Hall und solche Dinge, über die müssen wir uns jetzt noch ein bisschen unterhalten. Kompressor ist auch so spannend, dass man sich es vielleicht nochmal genau anschauen will. Also das ist sozusagen so mal die Grundidee, wie so ein Bearbeitungssystem funktioniert. Sie haben eine große Bibliothek von Effekten, die Sie bereitstellen und dann wählen Sie natürlich in der Sounddatei entweder die ganze Datei oder einen Ausschnitt aus und wenden das dann darauf an. Gibt es natürlich an verschiedenen anderen Stellen auch. Also hier gibt es auch noch eigenes, das kann man hier auch noch schön sichtbar machen. Hier die Aufgaben, könnte ich zum Beispiel Länge und Tonhöhe ändern, ist auch ein Bereich, den wir uns anschauen müssen. einen Frequenzbereich zum Beispiel entfernen oder eine Lautstärkekorrektur, eine globale Lautstärkekorrektur zu machen. Eine Lautstärkekorrektur, das wäre jetzt eben genau so ein Phänomen, wo man jetzt hier alle möglichen Dinge sieht, die kann man wahrscheinlich gar nicht wirklich lesen. Dort, ich weiß nicht, kann ich das eigentlich hier auch fassen? Nee. Das bin ich jetzt nicht drüber. Also da stehen solche Sachen wie an den Durchschnittswert anpassen, wahrgenommene Lautstärke berücksichtigen oder gleiche Lautstärke. Ja, das ist vielleicht das, was man jetzt an den Vorlesungsfolien wieder mehr versteht. Also es ging um Bearbeitung der Amplitude. Und Sie haben gerade gesehen, Lautstärke anpassen ist eine Funktion, die mir so ein System anbietet. Also was mache ich da? Zunächst mal ist es ganz einfach. Also der Gesamtpegel, den wir dort haben, den kann ich natürlich verschieben nach oben und unten. Wenn ich ihn zu weit nach oben verschiebe, komme ich natürlich in die Übersteuerung rein. Aber ich kann die gesamte Lautstärke natürlich linear nach oben und unten auf unserer Skala möglicher Werte bewegen. Da passiert tatsächlich auch das Gleiche, was Sie beim Verstärker haben, wenn Sie analog irgendwie die Lautstärke aufdrehen, dass Sie natürlich alles verstärken. Also auch wenn da ein Rauschen ist, irgendwelche Störgeräusche sind, die werden natürlich auch mit verstärkt. Also wenn man die nicht mit verstärken wollte, dann müsste man sie entsprechend auch natürlich filtern. Also das ist zunächst mal vom Prinzip her klar. Die Frage ist nur sozusagen, was ist der Standard, auf dem man das hochzieht. Ganz typisch wird das verwendet bei Playlists oder Alben, wo man eben, insbesondere bei Musik macht das Sinn, aber bei Sprache ist natürlich genau das Gleiche, wo man Aufnahmen verschiedener Herkunft hat, verschiedene Bands und eben ein halbwegs gleichmäßiges Lautstärkeniveau herstellen will. Eine Regel, die jetzt aus der Literatur über Mastering, Audio Mastering stammt, ist, dass es nicht so optimal ist, ein für alle Mal zu sagen, wir haben einen Standard-Lautstärkepegel und auf den wird alles, was wir treffen, normalisiert. Typischerweise ist es halt wichtig, dass der Pegel für eine Kollektion von Musik, also für eine Playlist zum Beispiel, einheitlich gemacht wird. Das kann durchaus für die eine Kollektion ein anderer Gesamtpegel sein als für eine andere Kollektion. Aber das Prinzip ist, und deswegen hat man jetzt vorher auch dieses Fenster gesehen, wo es hieß, ziehen Sie mehrere Songs mit Drag and Drop auf dieses Fenster und dann wird das Normalizing ausgeführt. Also was das Soundboost wirklich tut, ist, dass es dann eben die einzelnen Songs analysiert, dort den Durchschnittslautstärkepegel ausrechnet und dann den Vorschlag macht, wie man sozusagen das dann einheitlich auf ein Pegel sozusagen normalisieren kann, dass die nicht der eine Song total leise ist und der andere dann total reinkracht. Okay. Das sind ein paar ganz banale Dinge, wo man, glaube ich, auch jetzt nicht wirklich Audiobeispiele braucht dafür. Das zweite ist die Bearbeitung der Amplitude natürlich, also ganz wichtig das Ein- und Ausblenden, wobei es da jetzt früher natürlich einfach war und das kann man ja im Prinzip live auch immer noch machen, dass man die Musik abspielt und das von Hand den Pegel führt oder auch bei Nachbearbeitungssystemen über eine Hüllkurve einzeichnet über den Signalverlauf. Es gibt aber auch Fader, die, nachdem das alles Digitaltechnik ist, alles Software ist sozusagen, die quasi automatisch ablaufen und zum Beispiel linear einfach, die haben eine bestimmte Laufzeit, man sagt Fader über 3 Sekunden und in den 3 Sekunden wird das linear vom aktuellen Pegel auf 0 runtergefahren. Und da gibt es natürlich andere Formen, die das eben nicht linear machen, also zum Beispiel einen logarithmischen oder einen exponentiellen Signalverlauf. Also Fader gibt es dann, wenn sie welche treffen, die man sozusagen bloß an einer bestimmten Stelle platziert, eben verschiedenste Verläufe dieser Hüllkurve. Eine zweite Sache, die auch noch der Amplitude dazugehört, ist, dass es oft einen Gleichspannungsanteil gibt in dem Signal. Sie haben also eine bestimmte das gesamte Signal sozusagen schwingt nicht um die Nulllinie, sondern auf irgendwie oberhalb davon. Das kann man abziehen, das ist auch eine Variante der Audionachbearbeitung. Und was hier noch als Anmerkung dabei steht, ist natürlich, wenn Sie mehrere Signale zusammenmischen, haben Sie natürlich wie immer beim Mischen das Problem, die werden additiv zusammengeführt und das muss irgendwie korrigiert werden. Das heißt, man darf natürlich bei dem Gesamtprodukt nicht dann insgesamt übersteuern. Ich denke, das ist relativ offensichtlich. Interessant ist das Phänomen der Dynamik und da haben wir dann, glaube ich, auch Soundbeispiele dafür. Da habe ich schon ein bisschen angefangen zu schimpfen und das werde ich jetzt auch noch mehr aufgreifen über Kompression von moderner Popmusik. Und das ist gleich dieses Thema. Dynamik ist also der Unterschied zwischen einer lauten und leisen Passage, ganz einfach gesagt. Also sprich, wir nehmen ein Zeitfenster, das kann der ganze Song sein oder ein Ausschnitt draus. Geht natürlich für jedes Audiosignal, muss nicht Musik sein. Und bilden den höchsten und den kleinsten Amplitudenwert und rechnen die Differenz aus. Das ist die Dynamik dieses Abschnitts von Sound. Da gibt es zwei ganz wichtige Dinge. Das eine ist die Mikrodynamik. Da haben wir ganz kleine Zeitfenster, also in der Größenordnung von Sekundenbruchteilen. Da geht es um die Eigenschaften von bestimmten Klängen. Also insbesondere bestimmte Instrumente und Instrumentgruppen haben eben eine sehr hohe Dynamik. Da kommen sehr laute und sehr leise Töne drin vor. Der Klassiker dafür ist das Schlagzeug, in dem eben eine große Trommel eben sehr, sehr laut ist und dann auch ein Becken dabei ist, das man fast überhaupt nicht hört zum Beispiel. Da kommt man auf die Idee, diesem speziellen einen Kanal, diesem Schlagzeugsignal eben Dynamikveränderung noch zu geben, dass man dort die leiseren Anteile hörbarer macht zum Beispiel, dass die nicht untergehen. Ein ganz anderer Aspekt der Dynamik ist die Makrodynamik, bei der Sie also jetzt ein ganzes Musikstück haben, da habe ich dann auch gleich Beispiele dafür, und dort eben eine sehr leise und eine sehr laute Stelle haben. Dort können Sie den gesamten Pegel anpassen und das ist genau das, was man eben heutzutage leider bei der Radiomusik fast immer hat, dass die Makrodynamik eben auf einen kleinen, sehr hohen Pegel und geringe Dynamik gehoben wird. Die Probleme sind halt mit der Dynamik, das kennen Sie eigentlich vom Musikhören. Wenn die Dynamik sehr hoch ist, dann gehen leise Passagen in irgendwelchen Hintergrundgeräuschen über und laute Passagen laufen Gefahr, übersteuert zu werden. Das heißt, im Prinzip ist eine sehr hohe Dynamik nur für, sagen wir, anspruchsvolle Wiedergabesituationen gut. Also im Konzertsaal will man natürlich die hohe Dynamik haben, in dem Moment, wo das Gebrauchsmusik ist, die im Kaufhaus im Hintergrund läuft oder so, ist die hohe Dynamik absolut sinnlos, weil es dann eben manchmal keine Musik ist und dann plötzlich die Leute erschreckt. Das will man natürlich nicht wirklich. Also insofern ist Dynamik einfach eine Sache, die man da auch einstellen will, je nach Verwendungszweck. Von der Terminologie her ist es so, dass man von Kompression und Expansion spricht. Also Kompression heißt, grob gesagt, das Signal sozusagen kleiner zu machen in seinem Dynamikbereich, wobei es da die zwei Varianten gibt, die den oberen Pegel nach unten zu komprimieren, das wäre Abwärtskompression, oder leise Pegel anzuheben, das wäre die Aufwärtskompression. Und dann gibt es das Ganze natürlich das Gegenstück, noch die Expansion. Versteht sich, dass man eine Aufwärtsexpansion heißt, laute Pegel anzuheben und Abwärtsexpansion leise abzusenken. Dann haben wir auch wieder eine größere Dynamik. Ja, die Dinge, die die Dynamik bearbeiten, sind ganz typischerweise Kompressoren und Expander. Eben diese beiden Funktionen. Ein Kompressor, nochmal, das ist das hier vorne, dass Sie eben die Pegel sozusagen stauchen, ein bisschen stärker zusammenführen. Da gehört also zum Beispiel dazu, einen leisen Ton anzuheben, also eine Aufwärtskompression zu machen. Da gibt es natürlich eine Menge Dinge, die man einstellen kann. Typischerweise ist auch wieder beim Soundbearbeitungssystem so, dass Sie eine Reihe von vordefinierten Filtern und Voreinstellungen haben für Kompressoren zum Beispiel, das einfach heißt irgendwie typischer Mastering-Kompressor oder so, oder auch für ein bestimmtes, zum Beispiel für ein Schlagzeug schon eine entsprechend empfohlene Einstellung. Sie können die Dinge aber in der Regel auch genau einstellen, die Parameter. Bei einem Soundboost kann man das auch sehen, da gibt es auch eine Variante, wo man die Parameter dann genau einstellen kann. Und typische Parameter, die Sie beim Kompressor einstellen, sind die drei: Schwelle, Faktor und Einsatz und Ausklingen, also die Übergangszeiten. Schwelle ist also sozusagen einfach der Wert, an dem der Kompressor überhaupt einsetzt. Also wenn Sie jetzt ein leises Signal anheben wollen, dann müssen Sie natürlich sagen, ab wann werden die Signale angehoben, was ist dieses leise. Dann müssen Sie die Stärke der Reduktion oder Anhebung eben beschreiben, meistens als ein Faktor, zweimal, fünfmal, was auch immer. Und dann geht es über den zeitlichen Verlauf, dass das natürlich typischerweise nicht also kommt jetzt ein bisschen drauf an, wenn es ein ganzes Musikstück ist, dann ist das kein so großes Problem. Aber wenn es eben bloß über eine Passage ist, dann muss man natürlich den einsetzen lassen und ausklingen lassen. Also da gibt es Übergangszeiten, die man einstellt. Deswegen wäre jetzt, also der Kompressor, den wir da gerade benutzen, der hat eben eine Schwelle von minus 10 Dezibel, verstärkt um 10 und Attack und Release, also Einsatz und Ausklingen sind auf 10 und 100 Millisekunden gestellt. Und was der macht jetzt, ist, dass sie ein Schlagzeug sozusagen hörbarer machen. Also das ist das links. Und jetzt kommt das komprimierte Signal. Also man hört einfach mehr Instrumente dabei, das ist das Entscheidende, ne? Die leisen Anteile werden sozusagen mit hörbar gemacht und das sieht man auch so ein bisschen in dem Bild, wie das verändert wird. Ja, komprimieren kann man natürlich noch viel komplizierter. Man kann das Signal in Frequenzbänder aufteilen und die einzeln komprimieren. Dann nennt sich das Ding Multiband-Kompressor. Und es gibt natürlich das Gegenstück, einen Expander, bei dem sie die Dynamik künstlich erhöhen. Ein Limiter ist auch noch ein Begriff, den man vielleicht gehört haben muss. Das ist nicht ganz so wie ein Kompressor, sondern das ist wirklich quasi ein Filter, der ab einer gewissen Schwelle abschneidet, insbesondere Übersteuerung vermeidet, wenn der Limiter eben das weich abschneidet, also nicht so hart, wie es bei der Übersteuerung passiert, dann kann man die Signale damit sozusagen begrenzen, ohne dass man dieses Clipping hat. Und ein Gate macht das Ganze nach unten, der schneidet also sehr niedrige Signale raus. So ein Gate ist also extrem praktisch, wenn Sie irgendwelche Nebengeräusche haben, zum Beispiel ein Rauschen, Murmeln oder sowas, dass man die rausnimmt. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass man zuerst auf einen bestimmten Frequenzbereich filtert, in dem das liegt, und dann eben erst das Gate drauf anwendet, um das wirklich wegzunehmen. Ja, zur Dynamik vielleicht noch ein bisschen in dieses Soundboost rein. Weil ich da ja schon mal ein bisschen drüber geredet hatte, letzte öffnen. Ja, das spielen wir jetzt einfach mal kurz an, wobei das. Also, das ist jetzt diese Noratrones und Sie sehen beim Signalverlauf hier ein. Eine sehr hohe Dynamik. Ja, ich habe gesagt, es ist ein Album, bei dem eben wirklich die Dynamik ausgenutzt wird. Jetzt müssen wir schon noch warten, bis irgendwas singt. Also da sieht man auch noch mal den Ablauf hier. Ja? Okay. Was ich meinte, wenn ich gesagt habe, es wird Musik eben komprimiert, ist das hier. Also das ist jetzt in der gleichen Darstellung eben dieses Californication von den Red Hot Chili Peppers. Und das ist also sozusagen nur noch meine Illustration, was da passiert zurzeit. Das ist eigentlich jetzt optisch gesehen im Prinzip Lärm, was da passiert. Man hört trotzdem noch was, aber ich spiele es jetzt nicht, sonst kommen die Nachbarn wahrscheinlich. Was wir aber mal probieren könnten, schauen wir mal, ob ich das jetzt live auch wirklich hinkriege. Wir könnten jetzt hier versuchen, Aufgabeneffekte. Wir könnten hier versuchen, die Kompression jetzt tatsächlich anzuwenden. Ja, nehmen wir einen Standardkompressor, der Datei zuweisen. Schauen wir mal, was dann passiert. Das ist jetzt dieser Fall, wenn ich gesagt habe, Effekt wird angewendet. So etwas kann man natürlich live überhaupt nicht brauchen. Ja, das ist jetzt gemacht, ne, der war vielleicht noch. Naja, doch, reicht schon. Das ist jetzt nach wie vor die Norah Jones von vorher, aber jetzt ein Stückchen komprimiert. Also optisch gesehen ist sie, sieht man ja auch, dass das sozusagen eine größere Fläche hier ist. Und das Ganze hat halt geringere Unterschiede zwischen laut und leise. Vielleicht sollte man mal schauen, ob wir einen stärkeren Kompressor kriegen. Effekt, Kompressor erweitert. Ja, das ist jetzt die typische Geschichte, wo ich hier eben Schwellwert, Verhältnis, Ansprechzeit, Abklingzeit, Verstärkung und so weiter einstellen kann. Ich kann also jetzt den Kompressor einfach mal höher nehmen, größere Verstärkung machen und auf das Signal anwenden. Ja, und dann wird es halt zunehmend irgendwie so ein Mus auf gut Deutsch. Aber der Punkt ist, dieses Signal können Sie natürlich dann bequem, sehen Sie ja schon am Signalverlauf, in der Lautstärke so einstellen, dass es oberhalb jedem Hintergrundgeräusch ist. Und das kann natürlich sehr sinnvoll sein. Deswegen ist Radiomusik in der Regel eher so. Also wenn Sie das Signal, diesen Song jetzt im Radio hören, dann hören Sie ihn irgendwie so von der Bauart. Was natürlich nicht das gleiche ist als die Originalaufnahme. Drum denke ich, wird mittelfristig da auch ein Markt entstehen, Musik in verschiedenen Versionen zu bekommen. Ja, vielleicht ist es an der Stelle, wir sind jetzt eine gute Stunde zu Gange, ein ganz guter Moment, die Pause einzuschieben. Dann machen wir um 17:55 wieder weiter. Ja? Ja, Dynamik haben wir uns angeschaut, das ist also Amplitudenbearbeitung. Jetzt kann man natürlich den zeitlichen Verlauf auch bearbeiten. Eine Sache ist ziemlich offensichtlich, dass man schneiden kann. Also ich kann irgendwo was rausnehmen oder ich kann Dinge einfügen oder beides natürlich an einer Stelle rausnehmen, woanders einfügen. Das haben wir früher wirklich sozusagen mit der Schere am Band gemacht. Kann man heutzutage natürlich machen, indem man Passagen in dem Tonsignal einfach markiert und Cut and Copy und Paste macht, wie man es kennt. Eine Sache, die wichtig ist, wenn man schneidet, ist es natürlich wichtig, dass an der Stelle, wo man schneidet, es sozusagen ruhig ist. Idealerweise hat das Signal eine Pause irgendwo, also bei Sprechern kommt es ja vor, dass da einfach momentan einfach nichts da ist, nichts gesagt wird. Bei Musik ist das schwieriger meistens. Und da gibt es einen Trick, den man fürs Schneiden vielleicht kennen sollte, den müssten wir vielleicht auch hier nochmal vorführen. Also das ist bloß...
Heute ist ein schöner Tag.
Ja, also das ist Stimme. Ich war das nicht, das ist der Herr Raffaseder, der das macht. Um da was zu finden, kann ich mir so normalerweise eben auch sozusagen was anhören, dass ich mitkriege, wo steht jetzt schöner und kann dann also besser irgendwie dieses eine Wort zum Beispiel markieren. Ja, und jetzt ist die Frage, ich will das jetzt schneiden zum Beispiel und da braucht man normalerweise Vergrößerungsfunktionen. Also zum Beispiel am Startpunkt, am Endpunkt vergrößern oder Auswahl vergrößern. Ich mache jetzt mal am Endpunkt vergrößern. Und damit zoomen Sie quasi in das Audiosignal rein und haben damit eine Chance, einen Platz zu finden. Also das ist recht geeignet zum Schneiden hier, weil Sie eben weil Sie an der Stelle eben wirklich eine sehr leise Passage gefunden haben. Wenn wir irgendwo mittendrin sind, nehmen wir da mal einen kleinen Ausschnitt. Wo ist das? Ja, wenn wir irgendwo mittendrin sind und vergrößert, dann sieht man in so einer Zoom-Ansicht, sieht man ja, dass es beim Signal wirklich dann, dass das um die Nulllinie schwingt. Und wenn Sie schneiden wollen, schneiden müssen, in einer Passage, wo viel los ist, dann müssen Sie sich einfach eine Stelle suchen, wie hier, wo genau ein Nulldurchgang ist. Dann haben Sie eben eine Stelle, an der kein Signal ist und die kann man ohne irgendeinen Knacken mit einer anderen Stelle, an der auch kein Signal ist, zusammentun. Also das kann dann immer natürlich einen sehr plötzlichen Übergang geben, aber das ist zumindest mal die erste goldene Regel, schneiden nur im Nulldurchgang und deswegen bieten Ihnen diese Audioschnittsysteme eben auch an, dass Sie so Zoom-Ansichten haben. Das ist der Hauptzweck davon. Okay, das ist also gemeint mit immer im Nulldurchgang schneiden. Und natürlich, die anderen Sachen verstehen sich, glaube ich, relativ klar. Das die Signale ähnlich sein sollten, sonst ist der Schnitt eben sehr deutlich zu hören. Will man vielleicht manchmal als Effekt natürlich haben. Und von leise zu laut schneiden ist relativ unproblematisch. Das merkt man gar nicht so stark. Umgekehrt, von laut zu leise wird es schon ein bisschen schwieriger. Und wie gesagt, ganz schlimm ist, wenn man aus einem kontinuierlichen Signal, aus einer Sprache zum Beispiel, ein Wort rausschneiden muss. Überblenden ist auch eine Form des zeitlichen Verlaufs. Wenn Sie zwei Audiosignale haben, die sich überlappen, also zum Beispiel eine Musik und eine Sprache und die Musik setzt ein, während die Sprache noch zu Ende läuft, dann müssen Sie natürlich die Musik raufnehmen in der Hüllkurve und die Sprache runternehmen oder auch das eine Musikstück ins andere überblenden oder sowas. Das wäre eine sogenannte Kreuzblende und wenn das sehr rasch passiert, aber sich doch noch überlappt, dann spricht man da von einer Sturzblende. Was man vorher auch gesehen hat, ist ein Loop zu erzeugen. Das, wer da genau hingeschaut hat bei dem Soundbooth, das ist auch eine Funktion des zeitlichen Verlaufs, dass ich sozusagen eine Nahtstelle innerhalb des Stücks mache, um eine Endlosschleife zu machen. Also an einer Stelle knüpfe ich sozusagen mit dem Anfang wieder an und damit kann ich das endlos abspielen. Auch da ist es natürlich wichtig, genau die Schnittstelle eben so zu machen, dass das zusammenpasst. Eine ganz wichtige Funktion beim zeitlichen Verlauf ist das Resampling, das heißt, wir haben eine andere Wiedergabegeschwindigkeit. Das ist eigentlich was, das man im Prinzip von Tonbandgeräten, Plattenspielern und so auch kennt, wo man einfach schlicht die Abspielgeschwindigkeit verändern kann. Damit wird es schneller, wenn ich schneller spiele, wird es schneller und gleichzeitig wird die Tonhöhe höher, beziehungsweise wenn es langsamer macht, ist niedriger.
Im Sommer begibt sich Peter häufig ins Freie und
und jetzt mit Faktor 0,7.
Im Sommer begibt sich Peter häufig ins Freie und beobachtet die Vögel.
Im Sommer begibt sich Peter häufig ins Freie und beobachtet die Vögel.
Okay, das kann man aber mit Tönen auch benutzen und da ist es vielleicht ganz interessant, dass man das wirklich zur Verfremdung von Tönen benutzen kann. Das ist also jetzt eine Kugel, die auf den Teller fällt, das Ganze auf ein 16. Reduziert. Damit haben Sie also schon einfach einen verfremdeten Klang, von dem man gar nicht so recht weiß, was das ist. Und das Ganze noch auf ein 64. Das sind Sie also in einem, einfach ist eine Möglichkeit, Hintergrundklänge zu erzeugen, die Sie vielleicht irgendwo mal in zur Filmvertonung oder irgendwie so brauchen können. Was interessant ist, ist das sogenannte Time Stretching. Das heißt Zeitkorrektur ohne Tonhöhenveränderung. Das ist natürlich eigentlich ein gewisses Problem. Also man kann ja die Abspielgeschwindigkeit verändern, dann ist schneller, aber da haben wir gerade gehört, dann wird die Tonhöhe eben, weil alle Schwingungen eben gestaucht werden, haben die ja eine höhere Frequenz und damit haben wir natürlich einfach eine wahrgenommene höhere Tonhöhe. Das gibt Funktionen, bei denen man die Frequenzveränderung wieder kompensiert. Es gibt verschiedene Techniken. Die grobe Idee ist, wenn Sie was zum Beispiel in der Zeit strecken, dass Sie sehr kleine Passagen davon eben wiederholen, statt wirklich die Frequenzen zu verändern. Und das sind sehr, sagen wir, hilfreiche Funktionen, die Ihnen solche Systeme anbieten. Was? Entschuldigung, das war jetzt, ein bisschen irritiert. Also nochmal von. So, jetzt kommt wahrscheinlich noch die Kugel hinterher. Also das ist jetzt blöd, dass man da nicht springen kann vorwärts. Muss man jetzt das Ende anhören. Ich war jetzt von dem Beispiel irritiert, weil ich mit dem Sprachbeispiel gerechnet hätte. Aber mit dem Schlagzeug geht das natürlich auch. Und dann Sprachbeispiel kann ich auch noch vielleicht aus dem System machen. Also jetzt nochmal da, wo wir vorher waren. Das ist also unser Schlagzeug. Und das Ganze sozusagen zeitlich gedehnt, ohne die Tonhöhen zu verändern. Also gekürzt sogar in dem Fall. Oder langsamer gemacht. Also da haben Sie jetzt sozusagen den zeitlichen Verlauf, den Rhythmus sozusagen verändert. Aber die Tonhöhe, das Klangspektrum, hat sich überhaupt nicht modifiziert dabei. Interessant ist, wenn Sie jetzt die Tonhöhenkorrektur machen, und die Spieldauer gleich lassen. Also hier hatten wir ja die Zeitkorrektur gemacht und, ja. Ja, ich darf nicht zurück. Hier haben wir nur die Zeit korrigiert Und jetzt wollen wir die Tonhöhe gleich, die Tonhöhe korrigieren und die Spieldauer gleich lassen.
Im Sommer begibt sich Peter häufig ins Freie und beobachtet die Vögel.
Im Sommer begibt sich Peter häufig ins Freie und beobachtet die Vögel.
Jetzt haben wir also den sozusagen einen umgekehrten Effekt. Wir haben die Zeit gleich gelassen, haben aber die Tonhöhe dabei modifiziert. Es kriegt einfach eine höhere oder tiefere Stimme. Dann kann man also die Stimme sozusagen verzerren. Also ein Effekt, wo das in der Praxis tatsächlich, denke ich, nützlich ist. Probieren wir mal, ob das hier, hier geht. Länge und Tonhöhe ändern. Da kann ich hier jetzt die Länge verändern und dabei die Transponierung eben einstellen, also ob die Tonhöhe verändert werden soll oder nicht. Das ist was, das wir in der Praxis tatsächlich immer wieder finden. Ich spiele vielleicht den zuerst nochmal so ab, wie er ist.
Schöner Tag.
Nein, nochmal.
Heute ist ein schöner Tag.
Hoffen wir, dass das so ist. Und jetzt wollen wir die Länge verändern von dem Ding. Sagen wir auf 50% oder 57%. Und das Ganze uns nochmal anhören. Und ich habe jetzt keine Transponierung eingestellt. Was ist denn da los? Das heißt, die Tonhöhe sollte... jetzt weiß ich, was los ist. Die Tonhöhe sollte unverändert bleiben. Da wollte ich hin.
Heute ist ein schöner Tag.
Was? Hört sich ziemlich gleich an, ne?
Heute ist ein schöner Tag.
Okay. Können wir noch ein bisschen extremer machen vielleicht? Jetzt bloß für die Vorführung. Das ist was, das in der... Ja, das war jetzt übertrieben, ne? Also das ist was, das Sie in der Werbung die ganze Zeit treffen.
Heute ist ein schöner Tag.
Ja, das ist jetzt schneller gelaufen, als der das tatsächlich gesprochen hat. Also das sind so typisch diese Geschichten, wenn irgend so Zusatzbedingungen zu dem Werbeangebot gilt, nicht für Sonderangebote oder irgend sowas noch nachgesprochen wird. Da fragt man sich ja manchmal, ob das ein Mensch wirklich so schnell sprechen kann. Und der Effekt ist normalerweise einfach dieses, was wir hier hatten.
Im Sommer begibt sich Peter
heute. Okay, das haben wir.
Im Sommer begibt sich Peter heute ins Freie und beobachtet die Vögel.
Im Sommer begibt sich Peter.
Es tut mir leid, dass wir die nochmal anhören müssen. Aber wenn der an der Folie einsteigt, dann spielt er einfach diese Sounds nochmal da rein noch ab. Da müssen wir schauen, ob das dem Kino irgendwie abgewöhnen kann. Ja, eine weitere Bearbeitung, die wir haben, ist, was man raumorientierte Bearbeitung nennt. Jetzt ist Raum und Klang natürlich in einer gewissen Beziehung zueinander, nämlich insbesondere, wenn sich das irgendwo reflektiert. Und da gibt es zwei Begriffe, Echo und Hall. Echo wird nicht immer benutzt, manchmal heißt es auch wirklich bloß Verzögerung. Das ist auch vielleicht besser, dass man es nicht so leicht verwechselt, weil wenn man Leute fragt, was der Unterschied zwischen einem Echo und einem Hall ist, dann werden die meistens in erster Näherung gar nicht so richtig unterscheiden können. Also ein Echo bedeutet, dass ein Signal sozusagen zurückgeführt wird mit einer zeitlichen Verzögerung und einer Abschwächung. Das heißt, es kommt nochmal, wie es eben von der Felswand reflektiert wird zum Beispiel. Da kann man diese zwei Parameter einstellen, Verzögerung und Abschwächung. Prinzipiell ist das so ein Schaltkreis quasi, dass Sie kann man sich so vorstellen, dass Sie das Signal eben durch zwei Elemente durchschicken, einen Verzögerer und einen Abschwächer, und dann kriegen Sie das Signal mit Echo. So haben wir das früher auch tatsächlich aufgebaut. Hall ist was erheblich komplizierteres. Hall ist das, was passiert, wenn Sie ganz viele Echos sozusagen gleichzeitig haben. Das heißt, das Signal hat Echos, man stellt sich vor, in der Kathedrale oder so, hat das Echos aus den verschiedensten Richtungen mit verschiedenen Laufzeiten. Das heißt, Sie haben eine Überlagerung ganz, ganz vieler Echos, was dann sozusagen zu dem gesamten komplexen Hall-Effekt führt. Und Hall-Einstellungen können sehr, sehr aufwendig sein, weil man eben sozusagen einstellen muss, welche, wie oft das Signal zurückgeführt wird, was die einzelnen Verzögerungszeiten sind, oft also eine mathematische Gesetzmäßigkeit sozusagen bestimmt, wie sich die vielen einzelnen Elemente daraus berechnen. Ja, im Raum ist es halt einfach so, wenn Sie eine Quelle haben und einen Hörer, der Direktschall ist klar, der ist rot, und Reflexionen haben Sie an den Wänden, das heißt, im Idealfall haben Sie also bloß sowas, den Reflexion einmal an den Wänden, aber gleich im Prinzip haben Sie natürlich, gerade wenn die Quelle in alle Richtungen ausstrahlt, auch Reflexionen, die irgendwie auf Umwegen, also zum Beispiel hier schräg nach hinten rum und vorne noch zweimal reflektiert, bei dem Hörer ankommen. In der Regel werden viele dieser Mehrfachreflexionen dann auch so abgeschwächt, dass die nur noch sehr schwach ankommen und überhaupt nicht mehr hörbar sind, aber wenn das eben ein Raum ist, der das entsprechend stark reflektiert, die einzelnen Dinge, die einzelnen Reflexionsvorgänge, dann kriegt man das eben als Hallsignal mit und es klingt auch mit der Zeit sozusagen, ist ein Effekt, der dann mit der Zeit abklingt. Das ist was, das man tatsächlich auch sowohl praktisch ausprobieren kann, was der Hall von dem Raum ist, und andererseits auch technisch ermitteln kann sozusagen. Sie können im Prinzip synthetisch einen Klang in einen bestimmten Raum versetzen. Dafür ist es ganz witzig, eigentlich das Prinzip der Impulsantwort zu kennen, weil wir da auch wieder einen Effekt treffen, eine mathematische Operation, die wir zum Beispiel aus der Bildbearbeitung kennen, nämlich die Faltung. In der Bildbearbeitung haben wir gesagt, ein Weichzeichner kann ich machen, indem ich zum Beispiel eine gewisse Matrix drauf falte auf die einzelnen Pixel des Bildes. Ja, was macht man? Man macht einen ganz kurzen Impuls in einer bestimmten Frequenz, also ein Klatschen oder ein Schuss oder so ein Holz, das man zusammen klopft und hört sich an, wie das in dem Raum sozusagen klingt und analysiert das Spektrum des reflektierten Signals. Das ist die Impulsantwort. Das gibt sozusagen Übertragungseigenschaften des Raums wieder. Und dann kann ich mathematisch, indem ich die Operation, diese Faltungsoperation anwende, auf jedes einzelne Sample, das mit dieser Impulsantwort multipliziere quasi, im gewissen Sinn, kann ich die Raumwirkung sozusagen ausrechnen. Das wäre also so ein Faltungsfilter für Audio.
Heute ist ein schöner Tag.
Den haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Jetzt kommt die Kathedrale ins Spiel, und zwar eben einfach ein Knall in der Kathedrale. Und dort haben wir eben den Hall, der da passiert, der langsam ausklingt. Und wenn wir jetzt den Heute ist ein schöner Tag mit dieser Impulsantwort der Kathedrale falten, dann haben wir eben den Effekt, als würde der in der Kathedrale reden. Impulsantwort von einem Raum, der trockener ist, also ein Büroraum, in dem es praktisch keinen Hall gibt, viel weniger. Und wenn man das mit dem Originalton faltet, dann hört sich das eben auch so an, wie es sich in einem Büroraum anhört. Das heißt, man kann durch Nachbearbeitung eben ohne weiteres auch sozusagen nicht bloß irgendeinen Hall drauflegen, sondern den Hall, der ganz spezifisch für eine bestimmte Situation ist, also für ein bestimmtes Gebäude zum Beispiel, einen bestimmten Raum. Ja gut, es gibt noch eine Reihe von weiteren Nachbearbeitungen, die jetzt auch zeitlich eigentlich sind, die sehr kurze Verzögerungen anschauen. Da geht es um Verzögerungen, die dann Phasenverzögerungen praktisch sind, wo man also in den Bereich reinkommen der Tonhöhen selber, Verzögerungen unter 30 Millisekunden, was bedeutet, dass wir jetzt nicht mehr hören, dass ein zweites Signal später dazukommt, wir können die nicht mehr wirklich unterscheiden, sondern wir haben eine Variation des Gesamtklangs. Und das sind auch Filter, die Sie immer mal wieder treffen. Das eine ist der Chorus, dort haben Sie in der Höhe sozusagen veränderte Signalrückführung, die den Klang voller werden lassen soll. Das müsste jetzt das Original sein mit Chorus, also man hört den Effekt nicht wirklich stark. Also das ist nicht sehr überzeugend, muss man wirklich sagen. Dann Flanging und Phasing sind zwei Effekte, bei denen Sie sehr, sehr kurze Verzögerungszeiten haben und Zeiten haben und die Tonhöhe gleich lassen. Also das wirklich auf den das Originalsignal zurückführen und wirklich dann sozusagen den richtigen Loop aufbauen, dass sich das immer wieder verstärkt. Das ist ein ganz starker Effekt, den man den man natürlich als Effekt nutzen kann. Und das letzte ist das Phasing, wo man das Feedback weglässt. Ups, nee. Ja. Also jetzt haben wir den gleichen Klang einmal im Original gehabt und einmal mit Chorus und einmal, glaube ich, mit Phasing oder Flanging. Ja. Ja, also da ist. Also da ist jetzt durcheinander, tut mir leid. Lassen wir die mal auslaufen hier. Also da ist die Reihenfolge der einzelnen Soundbeispiele ist jetzt einfach verwirrend. Lassen wir das mal raus, so schön sind sie auch nicht. Also im Prinzip geht es halt darum, dass man diese Begriffe mal gehört hat. Was eine Funktion ist, die Sie jetzt auch wieder in Soundboost, Audacity und ähnlichen Systemen finden, was praktisch ist, sind Klangrestaurierungsfunktionen. Nämlich, wenn Sie Rauschen haben oder Klicken oder Knistern, kann man das gezielt aus den Aufnahmen rausnehmen. Da gibt es eigentlich drei verschiedene, die heißen die Noising, die Clicking und die Crackling. Ganz grob ist die Grundidee beim Denoising, dass man das Rauschen, das da ist, gezielt rausnimmt, indem man an einer Stelle eine Probe quasi des Rauschens nimmt, den Fingerabdruck, das Spektrum des Rauschens bestimmt und genau das rausfiltert. Klicken heißt, dass Sie Signallücken überbrücken, wenn an einer Stelle eben wirklich im Signal was fehlt im zeitlichen Verlauf, was vielleicht auch durch ein anderes Filter entstanden ist, dann rechnet man dazwischen einfach einen Übergang aus. Das kann man übrigens auch manuell machen. Sie können bei dem Soundsystem auch diese Signalverlaufskurve von Hand zeichnen, was durchaus möglich ist, wenn Sie in entsprechenden Verzögerungen arbeiten, sodass das kein Mensch hört. Eine andere Quelle ist der zweite Stereokanal, mit dem man das ergänzen kann. Also Interpolation oder Stereokanal wäre Möglichkeiten, das Declicking automatisch ausrechnen zu lassen. Ja, und das Decrackling ist sozusagen ein im Prinzip nichts anderes, als dass man diese Klicks wiederholt wegtut und da gibt es normalerweise verschiedene Filter, die man dort einstellen kann. Ja, also diese vielen Tonbeispiele sind ja ganz nett. Letztlich ist der Effekt natürlich, was Sie hoffentlich schon gesehen haben, es gibt sehr, sehr viele Dinge, die letztlich in Software auf dem Sound gemacht werden. Also wenn Sie jetzt in diesem Soundboost zum Beispiel, das ich als Beispiel benutzt habe, gesehen haben, hier wird ein Effekt angewendet, dann dauert es eine gewisse Zeit, dann ist der ausgerechnet, dann habe ich einen neuen Sound, der abgespielt wird. Das heißt, ich habe natürlich immer hier mit Programmen, es mit Programmen zu tun, die Audiosignale verarbeiten. Grob gesagt ist das auch nicht so furchtbar schwierig, weil so ein Audiosignal, was ist das? Das ist einfach eine lange Reihe von Zahlen, wissen wir ja. Und ich muss eigentlich nichts anderes machen, als in dieser Zahlenreihe eben die entsprechende Stelle finden und dort die entsprechende Zahl modifizieren. Das ist eigentlich nicht wirklich richtig kompliziert. Trotzdem ist es so, dass diese Signale dann zum Beispiel abzuspielen oder aufzunehmen, natürlich noch mal ein Kapitel für sich ist, weil Sie müssen ja dann irgendwie an diese ganze Hardware rankommen. Sie müssen jetzt wirklich in so einer Software wie dem Soundboost eben den Klang dann zum Beispiel der Soundkarte oder dem eingebauten Soundsystem übermitteln. Deswegen jetzt noch ein paar Worte und dann auch vorbereitend für die Übung. Was passiert, wenn ich jetzt Audio-Informationen in einem Programm bearbeiten will? Also, wir haben ja die Einschränkung quasi, dass wir mit Java arbeiten müssen, können, dürfen, wie man es sehen will. Das ist halt die Sprache, die Sie jetzt zunächst mal gelernt haben. Deswegen das Java Sound API. Natürlich kann man tonverarbeitende Programme mit vielen anderen Sprachen schreiben und in der Regel, ich weiß jetzt nicht, in welcher Sprache das Soundboost oder Audacity geschrieben ist, aber der erste Kandidat typischerweise für sowas wäre C++, das ist so die häufigste Sprache, in der solche Dinge geschrieben werden. Wir machen aber jetzt Java Sound und einfach damit wir Sie Beispiele mit Ihren Java-Kenntnissen dann programmieren können und dann einen ganz einfachen Einstieg haben. Aber es sind natürlich jetzt ein bisschen Java-spezifische Konzepte, die man aber in ähnlicher Form auch in anderen Sound-Frameworks wiederfindet. Also das Java Sound ist ein Low-Level-API, bei dem wir Tonmedien ein- und ausgeben können. Und im Prinzip ist das sozusagen das Kernstück eigentlich. Sie können haben eine Datenstruktur, der Sie Audio ablegen können. Sie können die Dinge abspielen. Sie haben eine Aufnahmefunktion. Das Ganze gibt es in zwei Versionen. Sie sehen da unten JavaX Sound Sampled und JavaX Sound MIDI sind die zwei Pakete. Sampled heißt abgetasteter Sound und MIDI heißt Sound, der eben synthetisiert wird über das, in dem Fall zum Beispiel beim QuickTime MIDI Synthesizer. Okay, über JMF haben wir schon mal geredet. Das wäre natürlich in Java noch eine Alternative. Wenn Sie mit Video zu tun haben, dann haben Sie auch immer Sound und darum kann das Medienframework auch Sound, das ist allerdings ein bisschen aufwendiger noch. Ja, wenn Sie jetzt das anschauen, was ist, macht dieses JavaX Sound Sampled, was ist da tatsächlich drin? Im Wesentlichen haben Sie die Möglichkeit, Sound zu transportieren, also zum Beispiel zur Hardware hin zu transportieren, zum Abspielen. Sie haben die Möglichkeit, den zwischenzupuffern oder brauchen das auch, eventuell den ganzen Inhalt oder bloß einen Ausschnitt, im sogenannten Streaming. Sie können Daten zusammenmischen, mehrere Kanäle zusammenmischen, also so eine Art programmiertes Mischpult da drin. Deswegen ist dieser Mixer wirklich eine Funktion, die man auch dort findet, oder ein Objekt. Und ganz wichtig, Sie haben natürlich, haben wir auch vorher mal gesehen, ich kann jetzt natürlich das Abspielen immer stoppen. Das heißt, ich habe Start, Anhalten und Aussetzen, habe ich die Möglichkeit. Prinzipiell kann ich auch die Sample-Informationen dann manipulieren. Ich kann die also entweder schreiben, selber produzieren, oder die Sample-Information analysieren, die da ist. Was Sie so standardmäßig finden, ist wenn Sie ein Java-Programm haben, die Standardinstallation, dann können Sie Sound schon ausgeben, einlesen und so weiter. Allerdings ist das ein bisschen eingeschränkt mit den Dateiformaten. Also wenn Sie jetzt mit einer MP3-Datei kommen oder so, dann funktioniert das nicht. Was wirklich gut unterstützt wird, ist im Wesentlichen das Wave-Format WAV. Aber wie immer bei allen diesen Systemen kann man natürlich mit sogenannten Plugins weitere Dinge hinzubauen, also weitere Codecs einfügen in dem Fall. Ja, Audioformate haben wir ja von den digitalen Medien her eigentlich schon im Griff. Also da gibt es Anzahl Kanäle, Abtastrate, Auflösung. Das kennen wir soweit. Was, wenn ich jetzt beschreiben will, in welchem Format Audio vorliegt überhaupt, was ich noch zusätzlich wissen muss, ist zuerst mal, ist es überhaupt, oder es ist ja abgetastet, oder wie ist es abgetastet? Also PCM normalerweise. Und da gibt es meistens so Einstellungen, linear, μ-Gesetz oder A-Gesetz. Meistens nimmt man linear, aber das μ-Gesetz und das A-Gesetz sind frequenzgangverändernde Kodierungen, die insbesondere den Bereich, in dem die menschliche Sprache stattfindet, anheben und dafür sorgen, das ist vor allem interessant, wenn Sie relativ kleine Bandbreiten haben und wie bei der Telefonie zum Beispiel oder anderen Sprachübertragungen und in dem dann letztlich das Sprachsignal haben wollen, dann wird genau der Bereich eben schon bei der Abtastung stärker berücksichtigt. Sowas steht also beim Soundformat drin. Und auch das, was wir schon mal, glaube ich, getroffen haben, signed und unsigned, ob die Samplewerte ganze Zahlen oder sozusagen natürliche Zahlen, also ohne Vorzeichen sind. Was auch noch interessant ist, ist hier Paketgröße und Paketrate. Das hat mehr mit der Übertragung zu tun, also in welchen Stückeinheiten sozusagen wird das übertragen. Also wenn Sie eine große Paketgröße haben, dann haben Sie natürlich tendenziell eine gewisse Verzögerung drin, weil das ganze Paket zuerst mal übertragen werden muss, bevor man es abspielen kann. Und wie schnell das Ganze übertragen wird, ist die Paketrate, was natürlich dann Anforderungen zum Beispiel auf den Übertragungskanal, wenn es übers Netz geht, zum Beispiel bedeutet. Das mit den Big Endian und Little Endian, das haben wir, glaube ich, auch irgendwo schon mal getroffen. Da geht es darum, an welcher Seite sozusagen fängt man das Zählen an in einem Byte, wenn man eine Zahl reinschreibt. Also wo ist die niedrigstwertige Stelle, wo ist die höchstwertige Stelle. Auch das kann bei Audioformaten verschieden sein. Und wenn das natürlich, wenn Sie das Falsche haben, dann kriegen Sie eindeutig ein ganz, ganz verkehrtes Audio. Also da gibt es eine Klasse Audioformat, einfach ein Objekt Audioformat beschreibt, ein Objekt der Klasse Audioformat enthält alle diese Einträge. Dann haben wir einen Audio Input Stream, der ist eine Unterklasse von allgemein Java I.O. Input Stream und dort kann ich Datenströme lesen. Die Grundidee ist, dass man natürlich, wie immer, wenn man aus Dateien liest oder aus irgendwelchen Kanälen, die in meinem Programm eingefüttert werden, dass ich irgendwie eine Prozedur habe, das aufzumachen und dann in einer gewissen Schleife sozusagen durchgehe, immer wieder ein Stück lese und dann am Schluss mache ich das Ganze, wenn ich fertig bin, mache ich das Ganze wieder zu. Das ist also die klassische, offensichtliche Reihenfolge. Dort gibt es also solche Funktionen wie das Read, das Skip, das Close. Es gibt auch die Möglichkeit, unter Umständen zu springen an eine bestimmte Stelle. Also ich kann abfragen, ob der Stream mir unterstützt, dass ich Markierungen setzen kann, mit Mark supported, das liefert mir einen bullschen Wert. Und wenn das geht, dann kann ich an einer bestimmten Stelle Mark sagen, dann wird die markiert und mit Reset kann ich genau an die Stelle wieder zurückspringen, was also zum Beispiel, wenn ich irgendwie einen Ausschnitt bloß wiederholen will, interessant ist. Ja, wirklich aufmachen, eine Audiodatei. Dazu brauche ich noch eine weitere Klasse, nämlich dieses Audio System. Das ist sozusagen dieses Subsystem, das die Audio-Verwaltungsfunktion alle enthält. Und dem kann ich sagen, liebes Audio System, hier ist ein Dateiname. Bitte gib mir ein Audiostromobjekt, das dieser Datei entspricht. Dann wird eben ein Parser für das entsprechende Audioformat eingesetzt und wird das wirklich in ein intern weiter verarbeitbares Audio-Input-Stream-Objekt umgesetzt. Dieser Audio-Input-Stream, der hat immer ein Format. Das heißt, wenn ich jetzt gesagt habe, hier ist eine Datei, gib mir einen Stream, dann ist das allererste, was passiert natürlich, dass diese Datei analysiert wird. Sie erinnern sich aus digitalen Medien, dass alle diese Mediendateien am Anfang so einen Vorspann haben, in dem drin steht, ja, was diese Formatinformationen sind, die wir vorher hatten, eben wie viele Kanäle, Abtastrate, Samplegröße und sowas. Das wird bei dem Get-Input-Stream natürlich, Get-Audio-Input-Stream gelesen und dann habe ich ein Audioformat-Objekt oder kann ich mir besorgen, indem ich Get-Format auf diesen Stream anwende und dann kriege ich ein Audio-Format-Objekt, in dem ich alle diese Dinge abfragen kann, wie sie jetzt in der Datei oder in dem sonst extern eingespeisten Strom drinstehen. Also das heißt jetzt in der Praxis, wenn Sie eine Datei aufmachen wollen, haben Sie irgendwie so einen Code. Sie müssen sich zuerst mal das Java Sound Sampled besorgen, Java X Sound Sampled und das importieren. Alles daraus habe ich jetzt mal importiert. Dann passiert hier was, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gemacht haben, dass ein Kommandozeilenparameter gelesen wird, also ein Java-Programm, bei dem ich nach dem Ausführungskommando sozusagen für das Java-Programm noch was weiter eintippen kann und das wird gelesen. Das ist also dieses Array args, das man in Java ja immer hat und da kann ich jetzt mit args 0, das lese ich in dem Fall aus und das ist wird jetzt als Dateiname verstanden. Das heißt, dieses Programm ist so gedacht, dass ich dahinter den Dateinamen schreibe und den hole ich mir hier. Und damit habe ich also einen String, das ist der Dateiname. Jetzt muss ich daraus zuerst mal einen File machen. Das ist jetzt diese Variable Soundfile. Und die wird jetzt hier in dieses Audio System Get Audio Input Stream reingesteckt. Das Ganze ist eine Funktion, die eine Exception werfen kann. Deswegen verlangt der Compiler von mir, dass ich das in einen Try-Catch-Block einschließe. Dürfen Sie nicht weglassen, sonst kriegen Sie Ärger vom Compiler. Und was da passiert ist, das, was man normalerweise, was hier gemacht wird, ist nicht sehr vorbildlich, muss man auch sagen. Das sollte man eigentlich mit Exceptions nicht machen, dass die einfach nicht behandelt wird. Aber der Einfachheit halber ist es jetzt mal so gemacht. Und jetzt habe ich also meinen Audio-Input-Stream und jetzt kann ich mir das Audio-Format auslesen mit dem Get-Format und kann das jetzt zum Beispiel einfach auf der Standardausgabe ausdrucken. Dann kriege ich eine Information über diese Audiodatei, über diese WAV-Datei, wie viele Stereokanäle da drin sind, welche Samplerate benutzt wird und so weiter. Also so ein ganz kleines Audioprogramm, das zugegebenermaßen nichts Hörbares produziert, aber sozusagen Daten über was Hörbares ausliest. Wenn man jetzt wirklich was mit dem Audiodaten selber machen will, dem Strom der Audiodaten, dann braucht man ein bisschen mehr. Erstens gibt es da sogenannte Data Lines, also steuerbare Datenströme und Ports. Das sind Ein- und Ausgänge zu einem physikalischen Gerät. Also wenn ich jetzt ein Mikrofon sozusagen habe, das am Soundsystem angeschlossen ist oder eben den eingebauten Lautsprecher oder den Ausgabekanal, der zum Verstärker geht hier, Audioausgang, das wären Ports oder das bildet sich dann in Ports in diesem Soundsystem ab. Und dann gibt es dieses berühmte digitale Mischpult, also ein Mixerobjekt. Dort habe ich sozusagen alle tonverarbeitenden Komponenten, die Ein- und Ausgabeports haben, die werden sozusagen von diesem Mixer repräsentiert. Das ist quasi ja, mein Soundsystem sozusagen, welche Ports hat es denn? Das kann ich dort abbilden. Ich kann mir auch meine eigenen Mixer bauen, wo ich meine eigenen Data Lines zusammenmische und kann mir da so ein Mischpult mitmachen. Ich kann Programme natürlich schreiben, die auf einem Eingabeport Daten in mein Programm reinliefern oder ein anderes Programm, das das aus dem Port abholt. Das ist das, was man Streaming nennt, dass also letztlich zwei Programme kooperieren und stückchenweise, also immer einen Abschnitt der Daten nach dem anderen von dem einen Programm ins andere übertragen. Oder ich kann sie sozusagen wirklich sequenziell in eine Datei rausschreiben oder einlesen. Dann wird das komplett sozusagen der ganze Inhalt aus der Datei gelesen oder der ganze Inhalt in der Datei geschrieben. Das sind so diese zwei prinzipiell verschiedenen Betriebsmodi sozusagen in einer Stromverarbeitung oder mit einer Dateiverarbeitung. So, jetzt haben wir Data Lines, Ports und Mixer. Jetzt gibt es noch den Begriff der Line. Das ist dafür da, dass ich sozusagen beliebige Audio-Pipelines zusammenbauen kann. Das heißt, man kann sich die gesamte Dateistruktur so vorstellen, das ist jetzt so ein bisschen angedeutete UML-Notation hier. Sie haben ganz allgemein eine Line, die dafür da ist, dass man sozusagen Dinge hintereinander schalten kann. Das sind alles so Dinge, die Ein- und Ausgaben haben, die man verketten kann miteinander. Und da gibt es eine spezielle Line, das ist Port. Zum Beispiel die Eingabe aus einem Mikrofon, zum Beispiel die Ausgabe in eine Datei. Dann gibt es eine spezielle Line, das ist der Mixer, der dann typischerweise natürlich mehrere Eingaben hat und die auf eine Ausgabe gibt. Und dann gibt es Data Lines noch speziell, das sind dann wirklich die drei Spezialfälle, wo sie sozusagen was komplett geladen haben, einen sogenannten Clip, wo sie was gerade am Abspielen sind und immer bloß den Puffer rausschreiben und der wird dann von der Hardware in der Regel wirklich abgeholt. Das ist die Source Data Line, muss man ein bisschen aufpassen. Also bei Source denkt man vielleicht an die Quelle für mein Programm, aber die Terminologie ist so, dass eine Source Data Line sich auf die Wiedergabe bezieht. Also ich bin die Quelle für die Wiedergabe, ich schreibe die Quelle für die Wiedergabe und eine Target Data Line ist das Gegenstück, also die Aufnahme aus einer Audioquelle raus. Jetzt ist es auch eine ganz typische Eigenschaft von solchen betriebssystemnahen Funktionen, dass sie nicht einfach sich darauf verlassen können, dass alles funktioniert und alles da ist. Also zum Beispiel kann es Ihnen passieren, dass ein bestimmtes Gerät einfach gar nicht da ist. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel mit MIDI arbeiten, kann es ja interessant sein, dass man erwartet, dass zum Beispiel eine Eingabe über einen MIDI-Controller, also über ein Keyboard, passiert. Und da muss man zuerst mal herausfinden, ist so ein MIDI-Controller überhaupt installiert? Habe ich denn überhaupt eine Möglichkeit, Audio auszugeben? Es kann mir auch passieren, dass das System für bestimmte Funktionalitäten einfach nur einen Systempuffer bereitstellt und wenn der einem Programm zugewiesen ist, dann kann ein anderes Programm das nicht nutzen. Das ist Ihnen vielleicht mal beim Konfigurieren von irgendwelchen Audio- oder insbesondere Video Programmen schon mal passiert, dass wenn Sie zwei Programme gleichzeitig starten wollen, die zum Beispiel mit einer Kamera oder einem Mikrofon was machen wollen, dass das eine Programm sich das sozusagen schnappt und das zweite Programm kriegt eine Fehlermeldung oder benimmt sich irgendwie ganz komisch, weil es den Zugriff auf diese Ressource nicht hat. Also das ist der Grund, warum man alle Ressourcen, alle Line-Objekte immer nur über diese zentrale Verwaltung anfragen kann. Dafür ist das Audio-System da. Und ich kann auch anfragen, was ist denn tatsächlich an Ressourcen da. Und einen Standardmixer gibt es immer, das habe ich vorher schon mal angedeutet, also meine Hardware, die da ist, also welche Eingabe-Ausgabekanäle habe ich, dieses Standardobjekt, Mixerobjekt ist immer vorhanden. Ich kann mir natürlich Line-Objekte erzeugen, kann spezielle Line-Objekte erzeugen und muss dann aber auch wissen, was das jetzt für ein Line-Objekt ist. Das heißt, ich muss natürlich sagen können, welche Line ich tatsächlich haben will. Um das sagen zu können, muss ich diese Line-Info kennen. Also ich muss also die Information für eine Line haben, Das ist auch wieder ein Objekt von der Klasse DataLine Info und Port Info wird unterschieden für die DataLines und die Ports aus unserer Terminologie von vorher. Ja, also ich will mir ein Line-Objekt erzeugen. Was muss ich dazu tun? Also wir haben schon gelernt, ein Line-Objekt erzeugen kann ich nur dadurch, dass ich die zentrale Ressourcenverwaltung anspreche. Das heißt, ich muss das Audio-System ansprechen. Das heißt, das letzte Kommando hier, Audio-System getLineInfo, heißt, liebes Audio-System, gib mir eine Line, wie ich sie in Info spezifiziert habe. Jetzt dieses Info muss ein Info-Objekt sein, also zum Beispiel, wenn wir eine DataLine wollen, ein DataLine-Info-Objekt. Das muss ich also auch zuerst mal erzeugen. Insofern brauche ich davor einen Befehl, wo ich mir dieses Info irgendwie erzeuge, Konstruktor, new DataLine-Info, und muss schauen, was sind da die Parameter, die ich übergeben muss. Übrigens kann man sich so mit der Logik auch irgendwie durchhangeln, wenn man jetzt mal versucht zu verstehen, wie das alles funktioniert. Man steht ja immer vor so einem API zunächst mal, wie der berühmte Oxfam Berg, und dann fragt man sich, ich will jetzt einfach bloß was wiedergeben, da brauche ich offensichtlich eine DataLine, und dann kann ich ja über die Dokumentation, die da ist, auch so schrittweise vorgehen, indem ich zuerst mal sage, okay, das Audio-System getLine ist mein richtiges, ist auf jeden Fall das, was ich machen will. Was brauche ich als Parameter? Da gibt es DataLine-Info. Was ist denn das? Was sind die Parameter für den Konstruktor? Und mich so durch die JavaDoc-Dokumentation eben auch durcharbeiten. Es erwartet niemand von Ihnen, dass Sie sowas sich merken. Das macht überhaupt keinen Sinn, sich das zu merken. Was man von Ihnen erwarten, ist, dass Sie in der Lage sind, sich sowas zusammenzubasteln. Darum betone ich jetzt gerade nochmal, wo ich das her habe und wo andere das her haben, ist einfach Lesen der Dokumentation. Zweite Quelle ist natürlich auch Beispiele. Und ich habe vorher, das habe ich gar nichts dazu gesagt, zwei Webadressen angegeben. Eine davon ist ganz spannend. Ich habe es jetzt noch nicht mehr überprüft, ob sie wirklich aktuell noch gepflegt wird. JS Resources, das ist so eine Online-Community von Leuten, die mit Java Sound programmieren. Da findet man wirklich eine sehr, sehr große Vielzahl einfach von konkreten Beispielen. Ja, also jetzt wieder zurück zu dem, was wir hier machen. Wir wollen eine Line erzeugen, dafür brauchen wir eine Info, dafür haben wir den Konstruktor DataLineInfo und dafür müssen wir jetzt zuerst mal sagen, es soll eine Source-DataLine sein. Wir haben ja gesagt, es gibt diese drei Dinge, Source-DataLine für die Wiedergabe, wir wollen das bloß was abspielen, Clip, wenn wir was komplett laden, insbesondere wenn wir so einen Loop eben wiederholt wiedergeben wollen, oder wir wollen mit Target-DataLine, wir wollen was aufnehmen. Also wir wollten in dem Fall was abspielen, also braucht man eine Source-Data-Line. Und einfach zu sagen, ich will eine Source-Data-Line, mache ich so, dass ich der Klasse Source-Data-Line sage, Source-Data-Line get class. Dann habe ich diese Klasse, muss in dem Fall also den Klassentyp sozusagen übergeben als Parameter. Und dann brauche ich noch was, nämlich das Audioformat. Audioformat hatten wir schon mit den ganzen Parametern, Abtastrate und so weiter. Die muss ich natürlich auch erzeugen, wobei, die kann ich jetzt selber schreiben natürlich, kann die Einträge in ein neues Formatobjekt machen, die Einträge einsetzen oder im Konstruktor setzen. Nachdem ich aber in der Regel ja was abspielen will, was ich irgendwie in der Datei gefunden habe, zumindest das mal das Erste, was man probieren will, wird, damit das überhaupt funktioniert, kann ich mir mein Format natürlich an einer anderen Stelle besorgen. Das heißt, worauf ich jetzt so langsam hinsteuere mit dem Beispiel ist, wir hatten ja vorher schon gesehen, wie man eine Datei aufmacht. Dann habe ich einen Audio-Input-Stream für den Dateinamen. Von dem kann ich mir das Format abholen und das Format kann ich natürlich dann hier benutzen, um das in eine Source-Data-Line sozusagen einzugeben, dass die entsprechend konfiguriert wird. Dann habe ich also einen Wiedergabekanal, der von den Parametern her zu der gegebenen Datei passt. Damit bin ich also schon ganz kurz davor, dass ich wirklich die Bausteine habe, um jetzt wirklich die Datei abspielen zu können. Aber bis jetzt haben wir eben wirklich bloß sozusagen konfiguriert. Also wir haben geschaut, ob es diese Art von Line, die wir tatsächlich brauchen, ob es die tatsächlich gibt. Aber wir haben noch nichts wirklich gemacht. Und was wir machen müssten, ist die Ressource reservieren, also mit Open den Pufferbereich uns besorgen. Das ist die Stelle, an der, wie wir gesagt haben, eben Ressourcen, die gemeinsam genutzt werden von mehreren Programmen, dann zu Fehlermeldungen führen. Und das Audioformat kann man an der Stelle bei der Source-Data-Line auch nochmal angeben. bei der Data Line, also in dem steuerbaren Strom, der kann laufen oder nicht laufen, den kann ich also, der kann zur Zeit übertragen oder zur Zeit angehalten sein. Das kann ich bei der Erzeugung, ist er zunächst mal aus und dann kann ich durch Start steuern und dann kann ich natürlich auch stoppen und dann ist das Running eben wieder auf False. Bei dem habe ich so noch zusätzlich Funktionen, mit denen ich den sozusagen in Betrieb nehmen kann und wieder stoppen kann. Also wie gesagt, die Beispiele, die ich jetzt habe, die sind aus JS Resources. Das ist also wirklich extrem simpel. Sie haben eine Audioline zur Wiedergabe, Hauptprogramm. Gehen wir das nochmal durch ganz kurz. Dort wird das als Kommandozeilenparameter übergeben. Ich weiß, es ist ein Dateiname, darum konvertiere ich das in ein File. Damit wird natürlich geschaut, ob es die Datei auch tatsächlich gibt dann. Und wenn die nicht da ist, kriege ich auch eine Fehlermeldung. Dann, wie vorher gezeigt, mache ich, weil das ein Soundfile ist, mache ich daraus einen Audio-Input-Stream. Und damit habe ich also in der Variable Audio-Input-Stream diese interne Repräsentation des Soundstroms, der aus der Datei kommt. Ich kann mir deswegen jetzt das Format abholen. Das ist das Format, das in dieser meistens WAV-Datei wirklich drinsteht. Das heißt, im Audio-Format-Objekt steht jetzt eben die Abtastrate, Kanalzahl und so weiter dieser gegebenen Datei. Dann muss ich mir mein Info-Objekt bauen, Dataline-Info. Habe ich gesagt, ich will eine Source-Dateline, weil ich Wiedergabe machen will, nehme das Audio-Format, das ich aus dieser Eingabe gelesen habe. Und jetzt kommt eigentlich das, was auf der Folie neu ist, nämlich ich muss mir jetzt im Audiosystem sagen, gib mir eine Line mit diesen Einstellungen, Parametereinstellungen. Und damit kriege ich ein Line-Objekt. Ich will das aber als Source-Dateline benutzen. Darum muss ich jetzt eine Typkonversion noch machen in eine Source-Dateline. Und mit dem Ding kann ich jetzt tatsächlich arbeiten, mit Line Open. Das ist die Stelle, an der es dann tatsächlich geöffnet wird, die Datei. Und damit ist sie aber immer noch in Running gleich False sozusagen. Sie überträgt noch nicht. Und erst wenn ich dann Line Start mache, dann fängt sie tatsächlich an zu übertragen. Ja, jetzt ist immer noch die Frage, wenn das Ganze sozusagen der Übertragungskanal auf ist und übertragen kann, dann brauchen wir immer noch einen Treiber sozusagen, also nicht jetzt im Sinn von Hardware-Treiber, aber eine Stelle, die den ganzen Transport vorantreibt, die Steuerung des Transports. Und da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Das kann sozusagen in meinem Programm geschrieben sein. Also ich schreibe eine Schleife, die aktiv Daten aus einem Strom zum Beispiel zieht und in einen anderen Strom wieder reinschreibt. Das ist das, was hier tatsächlich passiert. Das heißt, es wird hier in der Schleife tatsächlich der Audio-Input-Stream, das ist unsere Datei, die wir eben in den Audio-Input-Stream verwandelt haben, also die WAV-Datei, wird in einer Schleife, in einer While-Schleife wirklich gelesen. Das heißt, wir lesen also mit Read tatsächlich irgendwelche Bytes ein. Und wenn wir was gelesen haben, dann schreiben wir sie auf der Line, das ist der Lautsprecher, auf dem schreiben wir sie wieder raus. Und das ist sozusagen die Stelle, an der das Ganze vorangetrieben wird. Und in dem Fall haben Sie dieses Array Byte AB Data, wo eine Buffergröße natürlich eingegeben wird, auch vorher festgelegt wird, ist in dem Fall das External Buffer Size. Und das ist sozusagen ein Array, in dem wir tatsächlich unsere Samples als Byte-Folge vorliegen haben. Also an der Stelle sind wir dann sozusagen ganz unten und haben die einzelnen Bestandteile der Soundinformation wirklich vor der Nase. Und in dem Fall geben wir die bloß weiter, aber an der Stelle könnte man natürlich auch anfangen, mit denen was zu machen. Das ist ganz klar, an der Stelle könnte man die mit bearbeiten. Ich habe vorher so betont, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass ich das machen muss. Es gibt eine andere Möglichkeit, dass extern ein anderer Bestandteil in der Pipeline diesen Transportvorgang antreibt. Insbesondere, wenn ich was aufnehme, ist es typisch, dass dann das Aufnahmesystem, zum Beispiel also das Mikrofon bzw. der AD-Wandler dahinter, eben tatsächlich meinem Programm sozusagen die Befehle gibt, jetzt kommen neue Daten. Okay, was hat man da noch an Parameter? Wir haben diesen Puffer, von dem habe ich schon gesagt, und man gibt eben noch an, welchen Bereich des Puffers man nutzt, was in dem Fall einfach ist, nämlich von 0 bis zum Ende. Und da haben wir uns auch angeschaut. Was bemerkenswert ist, wenn Sie das Ganze machen, ist, dass Sie natürlich an vielen Stellen bei der Medienverarbeitung mit nebenläufigen Programmen zu tun haben. Bei der Wiedergabe von Sound merkt man es vielleicht nicht ganz so, aber spätestens bei der Aufnahme ist es so, wenn Sie ein Programm schreiben wollen, wo Sie Sound aufnehmen, dann wollen Sie vielleicht einerseits das aufnehmen, andererseits irgendwie auf einen Tastaturbefehl zum Beispiel warten oder sonst irgendwas, womit das Beenden der Aufnahme markiert wird. Also müssen Sie zwei Dinge parallel machen. Ihr Programm muss gleichzeitig auf was warten, was Sie tun, auf der Eingabe, und es muss die Aufnahme machen. Das heißt, Sie müssen in dem Fall wirklich in nebenläufige Programmierung rein, was in Java mit sogenannten Threads geht, also ganz kleinen nebenläufigen Prozessen, die Sie innerhalb eines Java-Programms haben. Also ein Thread, der ist Ihnen wahrscheinlich auch schon mal irgendwo begegnet, der zeichnet sich dadurch aus, dass er die Schnittstelle Runnable implementiert und dann eben die Methode Run, die wesentliche eines Threads, implementiert. Das heißt, es ist sozusagen das Programm, das in diesem Prozess abläuft. Und davon kann man eben mehrere solche Threads haben, die bei denen dann jeweils deren Run ausgeführt wird. Und wirklich ausführen tut man das dann, wenn man den Thread eben dann startet, also aus der Standardimplementierung der Thread-Implementierung, wenn man dann eben die, die Startmethode benutzen und den Thread wirklich starten. Da müssen wir jetzt vielleicht nicht ins letzte Detail eingehen, aber das braucht man sozusagen, wenn man jetzt aufnehmen will. Das wäre also jetzt ein Audio-Recorder, der jetzt auch das gleiche Spiel wie vorher macht, dass er eben eine Dataline sich besorgt, aber eben eine Target-Dataline und einen Input-Stream von der aus dem Mikrofon sozusagen sich organisiert. Da gehe ich jetzt nicht in, und die Datei ist in dem Fall für Ausgabe benutzt, da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Das Wesentliche ist, dass man das Hauptprogramm dazu sozusagen die Schleife eigentlich, wie man es vorher hatte, die das Ganze vorantreibt, dass man die nicht in der Main-Methode realisiert, sondern geschickterweise in einem Run. Und das Ganze ist ein Recorder, der ein eigenläufiger, eigenständig ablauffähiger Thread ist. Und noch was ist komisch, darum habe ich vorher gesagt, es gibt diese zwei Methoden, entweder ich treibe den Transport voran oder jemand anders treibt es voran. In dem Fall brauche ich keine Schleife zu schreiben, sondern ich schreibe wirklich bloß Audio System Write und gebe das sozusagen raus auf den, also gebe in dem Audiosystem raus, das was ich auf dem Input Stream kriege, was bedeutet, dass diese Schleife sozusagen an einer anderen Stelle programmiert ist, die Pipeline wird sozusagen extern getrieben von dem Aufnahmegerät quasi. Ja, und nachdem wir einen Thread haben, müssen wir natürlich auch anhalten und stoppen können. Ich habe eine Methode Start und Stopp und kann dann zwei verschiedene Dinge machen. Also zum Beispiel bei Start würde ich die Line starten, die Übertragung der Line. Ich würde aber auch den Thread selber starten, dass der seine Ausführung macht, drum Superstart, das ist fast der Methode, Unterklasse von Thread, und damit die Startmethode von Thread ausgeführt. Das heißt, in dem Fall wird dann das Self-Run tatsächlich ausgeführt. Das wäre also eine Methode Start, die dann tatsächlich diesen, also ich erzeuge mir dann ein Simple Audio Recorder 1 Objekt und sage dem dann Start und dann fängt es an zu übertragen. Noch ein letztes kleines Beispiel, weil ich vorher gesagt habe, wir haben die Samples tatsächlich in der Hand. Ich habe jetzt kein Beispiel, wo wir die Samples verarbeiten, aber ein Beispiel, an dem wir die Samples selber schreiben. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Das ist jetzt ein Oszillator, ein Tonerzeuger sozusagen programmiert. Und ich will auch jetzt nicht in alle Details eingehen, sondern in das Kernstück reingehen. Wir haben also auch wieder letztlich einen Puffer von Bytes, der unsere Samples repräsentiert. Und den müssen wir dann eben einbauen in unser Framework, wie wir es vorher hatten, mit dem richtigen Audio-Format. In dem Fall müssen wir es halt wirklich sagen auch, dass das PCM signed ist und welche Sample-Rate und so weiter, wenn wir das ja nicht aus einer Datei kriegen. Aber das Kernstück ist tatsächlich hier eine Schleife, die sozusagen durch die Frames, also durch einzelne Pakete von Daten durchgeht. Die Frame-Größe kann man ja einstellen im Audio-Format. Und dann wird jeweils ausgerechnet aus der Variable nframe, die wir hier haben, und anderen Variablen, was dann sozusagen der aktuelle Wert ist, in dem Fall mit der Sinusfunktion. Also im Wesentlichen rechnen wir die Position in der Periode aus mal 2π und wenden darauf die Sinusfunktion an. Das heißt, wir haben dann tatsächlich also über die Zeit verlaufend eben dann einen Wert, und zwar in dem Fall einen Gleitkomma-Wert, der eben die aktuelle, sozusagen die aktuelle Sample angibt. Ja, und dann muss ich das natürlich irgendwie in meinen Quantisierungsbereich reinbringen. Das heißt, ich werde das runden und mit der Amplitude, also erst mit der Amplitude multiplizieren, die ich haben will, und dann runden. Und jetzt habe ich einen Integer-Wert. Und jetzt muss ich sozusagen in den Puffer reinschreiben. Der Puffer ist als Bytes organisiert. Und da auch bloß nochmal als kleiner Hinweis, weil Java immer so ein bisschen gilt als eine Sprache, mit der man nur High-Level-Sachen machen kann und nicht auf Bit-Ebene sozusagen operieren kann. Ganz so stimmt das auch nicht. Sie haben die Operationen schon alle, die Sie brauchen. Hier wird also tatsächlich dann eben dieser Wert, diese Integer-Zahl in 4 Bytes sozusagen auseinandergenommen. 4 mal 8, also 32 Bit war die Integer-Zahl und das sind unsere 4 Bytes. Und ich schreibe die einzeln als Bytes hier raus, indem ich mir hier den Wert nehme und den maskiere mit dem und xff, das ist eine Maske, wo ich mir einen Teil davon raushol, in dem zweiten Befehl, wo ich den sozusagen um 8 Bit verschiebe, das ist praktisch eine Registerverschiebung, und dann eine Maskierung drauf mache. Das heißt also sehr, sehr niedrige maschinennahe Operationen, die auch auf einzelne Maschinenbefehle dann abgebildet werden und entsprechend flott ausgeführt werden können, haben wir da als Primitive in Java sehr wohl zur Verfügung. Und jetzt sind Sie wirklich an der Stelle, dass Sie also wirklich bis aufs Bit, weil in dem Byte können Sie auch noch in die 8 Positionen reinschauen, dass Sie wirklich bis aufs Bit genau Ihre Soundinformationen sozusagen in der Hand haben und die an der Stelle erzeugen oder bearbeiten können. Okay, ich habe mich jetzt ein bisschen beeilt, dass ich noch irgendwie 10 Minuten bis zum normalen Ende übrig lasse. Der Grund, haben Sie vielleicht gerade mitgekriegt, war, dass wir noch mal Besuch gekriegt haben. Es sind 2 Kollegen von Ihnen gekommen und die möchten Ihnen noch was erzählen, und ich habe versprochen, dass ich Ihnen ein paar Minuten Redezeit gebe. Schön, dass das heute geklappt hat, dass Sie da sind. Sonst hätte ich mich umsonst beeilt. Also für die Vorlesung schon mal Dankeschön.